Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich mal wieder mit einem Thema meiner Kindheit beschäftige, was mir die Trennungsschmerzen von den Turtles damals doch ein bisschen erleichtert hat, weil ich kam nie mit den Samurai Pizza Cats klar, die Power Rangers. Und das bespreche ich mit, für mich, meinem grünen Ranger der Herzen, dem Steffen. Hallo Steffen.
Mammut erscheine. Hallo Gregor. Sei mir gegrüßt.
Alles gut bei dir? Ja. Sei mir gegrüßt. Es ist immer schön, über 90er Jahre Shishi zu reden und besonders über Filme, die ich ja, wir reden heute über den Power Rangers Film von 1995, der Mighty Morphin Power Rangers Film. Mhm. Und ich kann dir sagen, als jemand, der einiges älter ist als du, ne? Ich habe den damals mit 14 im Kino gesehen.
Warte mal, wie alt war ich? Ich war 10, ja.
Ja. Als er im Juni 1995 bei uns in den Kinos kam, habe ich mit 14 Jahren im Kino gesessen und ich war hart in Amy Jo Johnson verliebt. Mhm. Eine Frau, die optisch oft mit Jennifer Garner verwechselt wird, was dazu führt, dass wenn sie auf ein Autogramm angesprochen wird, sie auch oft mit Jennifer Garner unterschreibt. Total super, oder?
Musste mal machen, super, also ist klasse. Das ich glaube, denselben Gag hat der John Cryer auch eine lange Zeit durchgezogen, als er mit Matthew Broderick verwechselt wurde.
Stimmt, es wurde sogar in der Serie thematisiert, ne?
Genau.
Entschuldigen Sie bitte, ich bin Matthew Broderick und so, es war super. Yeah. Also du kannst nicht, du wirst wahrscheinlich nicht im Kino gewesen sein, du hast ihn später dann gesehen, oder?
Nee, natürlich war ich im Kino, hallo.
Echt? Und Scheiß?
Ja, klar.
Und?
Ja, klar.
Wie war dein Eindruck?
Ich sag's mal so, wir waren alle 10, so 11 vielleicht, und stark in der Vorpubertät, möchte man so sagen, ne?
Ja,
so,
wie
das halt so ist, cool und wie soll ich das sagen? So beim Spielen, wir hatten unsere eigene Power Rangers-Gruppe.
Ja.
Ich bin in einer Neubausiedlung groß geworden und also damals war es eine Neubausiedlung, als sie alle gebaut haben und dann, ne, wie das dann halt so ist, alle Kinder so ungefähr im gleichen Alter. Du kommst quasi mittags von der Schule nach Hause, schmeißt deinen Ranzen irgendwo in der Ecke und hast immer wen zum Spielen da. Und dann hatten wir halt so eine Power Rangers-Gruppe, so ein bisschen. Ja, also total bekloppt eigentlich, wenn man sich das heute so überlegt. Aber so war das, wir hatten ja nichts anderes.
Das ist auch gar nicht bekloppt. Ich finde, das wird das heute noch so machen. Weißt du, teile Leute
nur,
auf der
nur,
Arbeit.
Nur, dass man es jetzt den grauen Rat nennen würde.
Ja, ein bisschen weniger Farbe, meinst du, ne?
Ja,
aber ich hätte dann gedacht, dass ich mal, weiß ich nicht, 35 Jahre später mal drüber reden würde.
Weißt du? Also, definitiv.
Das ist, oder 25 Jahre, Gott, nee, fast 30. Alter, es sind wirklich fast 30 Jahre her. Das ist Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Also ich kann dir sagen, ich habe da, als ich da gesessen habe, habe ich natürlich auch die Mighty Morphin Power Rangers, meine fabulösen 5 und dann den grünen Ranger, du weißt schon, kam mir dann dazu, habe ich natürlich im RTL früh Samstagmorgens Programm geguckt und natürlich auch sehr gemocht. Und dann war ich im Kino und die erste Ernüchterung weiß ich noch bis heute. Es gab zwei Ernüchterungen in dem Kino. Die erste Ernüchterung war, dass die Bande nicht vollständig war, weil ich mich gefragt habe, wer ist denn dieser schwarze, rote und gelbe Ranger?
Wer ist denn dieser Rocky und warum heißt er so?
Ja, warum heißt er so? Denn zu dem Zeitpunkt waren wir ja noch so auf dem Stand der ersten Staffel im Prinzip und haben da waren halt, ne, da war Austin Sanson, war noch unser roter Ranger, ne, David Yost. David Yost, ja, nee, der war dabei. Billy Cranston, auch so ein toller Name heute so an Bryan Cranston denkt, der ja auch Zordon in dem 2017er Power Rangers gespielt hat.
Ja.
Aber auf jeden Fall der erste rote, schwarze und gelbe Ranger, Trini, Zack und Jason, die waren auf einmal nicht dabei und wurden durch, wie ich damals fand, deutlich noch wortkargere Schauspieler ersetzt.
Und also noch hölzernere.
Und noch hölzere, das muss man auch erstmal schaffen. Das war so die erste Ernüchterung, dass so die Hälfte der Gruppe halt nicht mehr da war. Und zu dem Zeitpunkt hat man ja noch nicht weiter geguckt auf dem Stand der so US-Produktion und wusste einfach nicht, wie es dazu kam. Fun Fact, das wurde auch nicht so wirklich. Es war halt so, ne, da gab es noch nicht, glaube ich, die Story, dass die, ich glaube, in der Serie hat man gesagt, die drei sind zu einer Friedenskonferenz in die Schweiz gefahren.
Ja, wobei ich muss aber dazu sagen, ich war wirklich so hart im Power Rangers Game damals drin. Mhm. Ich habe mir zum Film alles irgendwie wenn ich irgendwie was zum Beispiel beim Zeitschriftenhändler meines Vertrauens gesehen habe, musste ich sofort haben und war dementsprechend auf diesen Wechsel vorbereitet. Ja?
Also ich habe die natürlich, glaube ich, auch auf so den Bildern so im Kino hier in meinem Kleinstadtkino gesehen, aber ich war da schon so ein bisschen irritiert und es war auch ein bisschen traurig für mich, dass ich die nicht dabei hatte. Hier der gute Walter Emmanuel Johnson hat ja heute auch gesagt, dass er es bereut, dass er nicht in dem Film dabei gewesen sind. Es ist Budgetgeschichten. Die Geld, die haben sich nicht geeinigt mit Heim Saban, sind da nicht mehr in dem Film dabei gewesen. Was wohl, wenn man das so hört, Heim Saban auch ein ganz ziemlich, ein sehr mieser Typ ist. Ne? Also beschäftigt nur Schauspieler, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind und holt, wie um auf das Ende vorauszugreifen von diesem Film, holt Leute einfach mal zusammen, damit sie die Power Rangers treffen können, um dann eine Abschlussszene zu einer Feier zu drehen, weil er keine Statisten bezahlen möchte. Halt, ne? Oh, es gibt Feuerwerk und so. Also schon fragwürdig.
Wobei, wenn ich das richtig gelesen habe, es gibt ja sogar ein Power Rangers Wiki, also es gibt ja vorher für alles ein Wiki. Und da stand unter den Trivia-Fehlern, unter den Trivias mit drin, dass sie da halt wirklich eine große Anzeige dann in Sydney geschaltet haben.
Ja, ja.
Dass da einfach mal Leute hinkommen sollen.
Genau.
Das haben die ja alles in Sydney gedreht.
Genau, ja.
Dieses Mal.
Meet the Power Rangers, genau, und mit dem Feuerwerk und so. Aber man hat sich im Prinzip einfach die Statisten geklemmt, die dann halt die Bewohner von Angel Grove spielen. Mhm. Die Angel Grove hat in diesem Film auch immer einfach 48 Stufen zu groß ausgesehen, weil es halt Sydney war. Halt, ne?
Richtig.
Das ist total fasziniert. Man hatte immer dieses Bild von Angel Grove, von dieser Kleinstadt, ne? Was sie auch in dem 2017er Film auch so dargestellt haben. Aber hier ist es irgendwie eindeutig eine Großstadt. Ne? Also es ist
das war, glaube ich, die hatten den Drehzeitpunkt, hatten sie gesagt, wollten sie machen irgendwie in der Winterpause oder was und da wollten sie dann halt nicht die Sets von der Serie nutzen, sondern halt einfach mal nach Sydney fahren. Der Film an sich ist ja auch, also ist nicht wirklich in der Kontinuität ja auch der Serie mit dabei.
Ist auch faszinierend, ne? Der ist quasi aus dem Kanon rausgeschnitten. Zu der Zeit ist quasi sowas Eigenes mit einem Teil der Originalbesetzung und im Prinzip derselben Story, ne, Zordon, Alpha, ne, die Powermünzen, Junge, der lässt halt junge Kids für sich kämpfen, heute auch ein bisschen fragwürdig so als Thema halt, ne.
Ja, immer. Ne?
Wir haben auch noch Rita und Lord Zedd, die damals die beiden Big Bads quasi gewesen sind. Rita Repulsa von Anbeginn der Serie und Lord Zedd kam dann später dazu, die aber nur so minimalistische Auftritte haben, denn wir haben hier einen eigenen Filmgegner, Ivan Ooze. Ooze war zu der Zeit nach Turtles 2 noch hart im Kommen. Ne? Und wenn ich diesen Glibber von dem Typen sehe, habe ich mich gestern noch gefragt, wie hieß nochmal dieses Glibberzeug, was wir in den 90ern hatten? Weißt du noch, da diese so Spielzeug?
Ja, diese Hand, die du so an die Wand schmeißt.
Ja, und das so, runter, ne? Das so runter sabberte und so, da musste ich die ganze Zeit dran denken, da gab es sicher so Merch dazu halt, ne?
Ja, das ist richtig. Ivan Ooze übrigens wird gespielt von Paul Freeman.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob dir der Schauspieler ein Begriff ist, aber ich sag mal so siehst du aus, wenn du von Nazis umringt die Bundeslade aufmachst danach.
Ja, so ein bisschen, ne? Ja, ich habe das auch gelesen. Auch der, auch einer, der wirklich sehr, sehr viel gedreht hat. Ne? Also,
immer
so kleine Nebenrollen, aber wenn du den googelst mit so den Filmen dazu, dann findest du schon Bilder und denkst, ach, der war das. Aber der hat schon eine, also das war schon der Schauspieler. Von denen muss man schon sagen halt. Ne?
Also wie die den bekommen haben, das wundert mich.
Ja, also man wollte ja ein paar andere Namen. Es gab ja hier so Christopher Lloyd und so und ein paar größere Namen, die für Ivan Ooze mögliche Kandidaten waren. Aber ich glaube, wenn man auf das Budget guckt, 15 Millionen Dollar, das ist natürlich auch 95 nicht die Welt gewesen halt. Ne?
Nein.
Und mit 38 Millionen hat er zwar Gewinn gemacht und so und war wahrscheinlich für das, was es ist, eine Kinderserie, die auf eine japanische Serie basiert, die halt, wo man halt im Prinzip sich die ganzen Sword- und Fight-Kämpfe, wie heißt das, Super Sentai oder so ähnlich,
genau.
Sich das ausgeborgt hat, weil in der Power Rangers-Serie sind ja im Prinzip nur die Szenen, wo du die Kids so gesehen hast, ne, neu gedreht worden. Der Rest ist ja im Prinzip Recycling aus den japanischen Originalen, wo das herkommt. Und was wir ja auch nicht wussten, als wir es damals gesehen haben.
Wir wussten es nicht besser.
Wir haben auch nicht gewusst, wie das Saber Rider auch gar nicht so ablief, wie sie uns in der Serie erklärt haben. Ich habe mich zwar immer gefragt, warum Sable nicht den Knopf für die Verwandlung drückt, sondern Fireball, Aber ich hatte ja keine Ahnung. Weißt du?
Wir wussten es nicht.
Wir wussten es nicht. Wir wussten es einfach nicht. Nein, aber in diesem Film haben sie zum ersten Mal alles neu gedreht. Also alles, was für diesen Film entstand, ist halt wirklich neu produziert worden halt. Und Brian Spicer, ich glaube, das war sein erster Kinofilm, den er gemacht hat. Danach hat er noch McKeely's Navy gemacht, wer den vielleicht noch kennt.
Ja, oh, aber auch so ein grandioser Film.
Es ist einfach so, wenn du schon keinen Wikipedia-Eintrag hast als Regisseur von so einem Film, dann weißt du auch, wie die Uhr geschlagen hat, so ein bisschen halt, ne?
Ja, wobei ich glaube, also ich habe den Namen öfters mal auch gelesen bei Serienproduktionen wie 24 zum Beispiel oder sowas. Da genau. War er öfters dann mal als Regisseur mit dabei.
Ja, bei einigen Sachen hier, Castle, 24, CSI, Hawaii 5-0, da arbeitet auch noch Magnum PI und so, aber alles so, weißt du, so CBS Samstagnachmittag sehen.
So ja, kann man so sagen. So.
Na, aber ja, dachte schon, okay, den Mann haben sie offensichtlich, der war wahrscheinlich bereit, den Film für das Geld zu drehen und das war 15 Millionen, war wahrscheinlich für das, was sie sonst in die Serie investiert haben, schon viel Geld. Aber um diesen Hype, den die Power Rangers Mitte der 90er kurzzeitig hatten, das war ja hiermit auf dem Höhepunkt im Prinzip. Und also ich weiß noch, das Kino war gut besucht damals halt, ne?
Sagen wir es mal auch so, der Film hatte Produktionskosten von 15 Millionen Dollar und hat vielleicht 35, 36 eingespielt, wie du es gerade sagtest. Mhm. Aber du kannst mir doch auch nicht erzählen, dass der nicht auch einfach dazu da war, um Merchandise zu verkaufen.
Merchandise! Natürlich war der dafür da. Deshalb gibt's ja auch zum Teil neue Anzüge. Die alten Anzüge, man hat die neu designt im Prinzip fürs Kino, also aufwendiger. Aber sie sind halt angelegt an die alten Anzüge, die dann am Ende zum Ende überhaupt nicht mehr zu den Swords passen, die sie dann haben.
Nein.
Ne? Dazwischen kriegen sie so eine Light-Version von Power Rangers Anzügen, wo sie noch auf dem Planeten rumlaufen. Und und dann am Ende geht es darum um neue Swords. Und das ist ein Thema für sich, denn das war das zweite Ding, was ich damals im Kino hatte. Schon 1995 hat der im Juni des Jahres 95 befindliche Gregor gesagt, what the fuck, Alter, dieser Endkampf, diese Swords, das ist doch nicht euer verdammter Ernst, oder? Alter, das muss man wirklich gesehen haben. Ihr könnt den auf Disney Plus gucken. Das ist am einfachsten verfügbar im Moment.
Ja.
Alleine dieser halbstündige Endkampf, der wirklich lang ist, gemessen an der Länge des Films, muss man sagen. Der ist 92 Minuten lang. Eine schöne 90er-Jahre-Länge, ne? So anderthalb Stunden, das fehlt mir heute. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Heute alle Filme immer so lang und so, weißt du? Ne? Und da ist von diesen 92 Minuten ist wahrscheinlich knapp 30 Minuten dieser Endkampf mit den Monstern und so. Und das ist ein Verbrechen an der Menschheit.
Und 15 Minuten, mindestens, wenn nicht sogar 20 Minuten mit Szenen, wo man sich fragt, warum tun sie das eigentlich?
Ja, also, ja.
Sie fahren zum Beispiel, ne, dieser Anfangsstunt da am, wo sie alle aus dem Flugzeug springen, total überbordend, freudig, total aufgedreht, gut kann man ja sein, wenn man, ich sag mal, so einen Sprung gerade ausführt.
Hä?
Ja, genau. Ne, wir machen das ja auch, Gregor. Das ist ja
ständig.
Ne? Und Tommy muss dann natürlich noch wieder einen draufsetzen, indem er dann noch mit einem Surfbrett runterfährt, die ganzen One-Liner mit dann dabei, wie, juhu, ich fliege und ich surfe. Ja, also, ist schon.
Und ne? Bulk und Skulk. Und Bulk und Skulk.
Ne? Sind auch mit dabei.
So, ja.
Ne? Wieder die mit der dicksten Fresse, aber genau. Ne? Und machen es dann halt zwar trotzdem später, aber erstmal den Klops direkt voll im Frotte.
Ja, total. Man fragt sich auch, warum sie das machen, ne?
Ja. Also, irgendwas hat das mit der Sternwarte
zu tun. Ja, es wird ein bisschen erklärt. Sie sammeln offensichtlich Geld für die Erhaltung des Observatoriums. Und als sie unten landen, sagen sie, damit ist das Observatorium gerettet. Und das ist gut, weil in zwei Tagen ein Komet, das wird noch wichtig, Kinder, in Sichtreichweite kommt. Und offensichtlich muss man dann Kinder oder Jugendliche, weil die sind ja so im Alter so 16 ungefähr, sollen sie sein, dafür sind
sollen
alle,
sie sein, sehen
sollen sie
nicht
alle
aus.
Sein, was wir später haben, wenn dann die Erwachsenen unter Kontrolle von Ivan Ooze sind. Und Bulk und Skull auch noch bei den Kids dabei sind, wo ich gestern Abend noch mal schnell gegoogelt habe, wie alt die Schauspieler gewesen sind, die Bulk und Skull gespielt haben. Der Bull-Darsteller war 25, so sieht er auch aus, und der Skull-Darsteller war so 21, so roundabout, also 20, 21. Also beide aber keine,
die passen da so gar nicht
überhaupt
in diese
nicht,
Gruppe.
Die sind einfach nur, um am Ende noch mal gezeigt zu werden und so ein bisschen so, also sie sind halt die Besten, sie sind halt doch nicht böse Kerle. Sie haben ja auch nicht viel zu tun, sie haben ja nur diesen, sind warum auch immer mit bei diesem Fallschirmsprung. Dieser ganze Fallschirmsprung ist einfach nur, um zu zeigen, einmal, dass sie einmal schon auch wirklich ihre Privatklamotten den Farben ihrer Powermünzen entsprechen und ja, dass sie einfach es soll so ein geiles Intro sein mit Fallschirmsprung und ein bisschen Skydiven und so, und das soll einfach nur in den Film einleiten. Nur dafür haben sie diese Szene im Prinzip gemacht.
Halt, ne? Ja, wobei, dann erklären wir mal die nächste Szene, wo sie dann mit Inlinern einfach 5 Minuten durch die Stadt fahren. Warum?
Das ist halt einfach so hart 90er Jahre. Wie halt auch die Mucke. Ich habe an Hackers gedacht die ganze Zeit zu dem Zeitpunkt, wo die auch mit Inlinern rumfahren. Und es ist halt kombiniert mit diesem Soundtrack, der manchmal einfach nur so Techno-Samples abspielt. Ne? Ja. Habe ich wirklich die ganze Zeit gedacht, es fehlt eigentlich nur noch so in der deutschen Version ein Eurodance-Duo, was dazu gesungen hätte. Weißt du, dieses Mara Frasi, Mann Rap, Frau singt. Weißt du, diese Kombination fehlt, so erotic oder so. Oh, don't have sex with your ex. Und so, Alter, wirklich, es hat so gefehlt. Aber es ist genau das, es soll halt so. Aber irgendwie trifft es so ein bisschen mein Gefühl, so mein verklärtes Gefühl für die Lebensrealität der 90er. So ein bisschen. Erst war es so Skydiven, dann, das ist natürlich alles verklärt, Steffen. Ich weiß, dass das nicht so war. Aber ich stelle mir das so vor. Ich bin aufgestanden, bin erstmal geskydived. Damit habe ich ein Observatorium gerettet. Hab dann noch, wo auch immer, um sich die zahlen ja Leute Geld für ein Observatorium, wenn Kids aus dem. Also, aber egal. Auf jeden Fall, und dann werfe ich noch eine Mülldose weg, denn Captain Planet Moves hatte ich auch in diesem Film an einigen Stellen. Und dann skydive ich, dann rollere ich noch auf Inlinern durch die Stadt. So waren die 90er, Steffen, oder? Sag mir, dass es nicht so ist.
Nein, sie waren so. Ja. Sie waren so. Auch dieses immer, also ich glaube, ich habe 4 oder 5 Szenen gestern gezählt beim Schauen, wo man die Kamera quasi immer von unten nach oben hat gucken lassen, wo die dann immer alle über die Kamera springen mussten.
Ja, das ist auch so typisch. Ich musste auch über diesen Star Wars Roller so lachen am Anfang. Der Film beginnt ja mit dieser Wall of Text, die hochläuft, die uns nochmal diese ganze Konstellation erzählt mit Zordon hier, Zauberer kommt auf die Erde, hat da irgendwie so ein altes Gebäude irgendwie hochgezüchtet, hat sein Alpha und holt sich immer junge Kids, die für ihn mit der Power gegen das Böse kämpfen. So im Prinzip so der Star Wars Roller. Und
richtig,
das fand ich gut, das hat nochmal die Leute abgeholt, wo ich mich aber gefragt habe, sind da Leute ins Kino gegangen, die nicht von der Serie gekommen sind, 1995, also die nicht wussten, worum es rudimentär geht. Höchstens die Eltern, die mitgelaufen sind halt, ne?
Ja, aber ich glaube ganz ehrlich, die Eltern, die da mit reingegangen sind, die hat das eh nicht interessiert.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber ich musste bei Rocky so lachen, als er aus dem Flugzeug springt, macht er schon den Frosch übrigens. Man muss mal bei seinem Sprung, er macht eindeutig den Frosch, das war total super. Ne?
Aber du hattest gerade auch den Soundtrack angesprochen. Also ganz ehrlich, wenn ich mir den jetzt mal hier so durchlese, ne? Red Hot Chili Peppers mit Higher Ground.
Ja.
Shampoo mit Trouble, The Power, habe ich zwar nirgendwo gehört, aber soll wohl mit auf dem Soundtrack dabei gewesen sein von Snap. Ja. Und dann zum Schluss dann bei der großen Feier dann hier Van Halen mit Dreams.
Das ist also, aber, der war, das war drin. Van Halen.
Ja, Dreams war drin zum Schluss.
Ja.
Genau.
Das weiß ich aber auch nur, weil ich den Song gestern dachte, oh, das ist ja cool, habe ich gleich mal Shazam angemacht und dachte, Van Halen. Und so. Aber der Rest ist, glaube ich, nicht drin gewesen und das haben sie uns nur erzählt, wahrscheinlich, also lizenziert, oder?
Red
Hot Chili Peppers, wann waren denn die
Red Hot Chili Peppers? Higher Ground, das war die Anfangsszene mit dem Flugzeug.
Echt? Okay. Ja. Da siehst du mal, wie gut ich da war. Ich kam erst bei Californication dazu.
Ja, yeah, genau. Weißt du, Dan Hartman mit Freeride, das war diese Szene da mit den Inlinern.
Ah, das ist total super. Ich fand auch total lustig, dass sie dann als Bulk und Skull, die landen ja auf dieser Baustelle, ne? Und diese Baustelle ist auch so ein schöner Übergang, weil die da mit ihren Fallschirmen da landen und dann sind da die Bauarbeiter, die zufälligerweise auf dieses Artefakt, diesen Deckel, diesen Turtles-Gulli-Deckel auf dem Sandhaufen übrigens finden.
Ja.
Ne? Ich habe die ganze Zeit harte Ghostbusters-Vibes gehabt. Nicht öffnen vom Tag des Untergangs. Ne?
Genau.
Also wenn etwas aussieht, was irgendwie so ein Symbol hat, wie irgendwas, was Okkultes und so, dann machst du es doch nicht einfach auf. Ne? Aber das hält die nicht ab. Die machen das sofort und dann muss man auf die, dann kommt ja da diese,
eine Gasleitung,
da kommt ja diese, sein. War auch, ne, da kommt ja dieser Qualm raus, da kommt diese Hand raus, in die dieses riesige Ei hält. Spätestens da kam ich mir verarscht vor. Aber ich fand die Kommentare ich fand super, dass das Symbol da drauf keinerlei Ähnlichkeit mit Ivan Ooze hatte. Nein. Ehrlich gesagt, sondern einfach nur nach irgendwas aussah. Witzig war, dass der eine Bauarbeiter zur Seite geschleudert wurde, als er es versucht hat anzufassen. Und dann im Hintergrund hörst du so Dialoge, die so gesprochen werden. Da hörst du nur, dass einer sagt, ich hoffe, John geht's gut. Da musste ich sehr lachen, so, weißt du, ich hoffe, John geht's gut. Da sagt er, ich hoffe auch. Ja. Weißt du, sowas mag ich, wenn die so, so die Hintergrundgeschichten,
ne? Das ist so wie bei Austin Powers, wenn dann einer von den Schergen umgebracht wird und du dann halt in diese nächste Szene reinspringst, wo dann halt du diese Freunde oder die Familie dieses Schergen siehst und die dann halt auch mit dem Verlust des Schergen klarkommen müssen.
Ja, richtig, ja? richtig. Ja, und dann natürlich Rita und Lord Sets Auftritt, und das war natürlich so ein Fanfest damals halt, ne? Ja. Aber das war auch im Nachhinein wirklich Fanservice, weil die ja super wenig zu tun haben, außer ihn quasi aus diesem Ei rauszuholen, ne? Dann noch mal so ein bisschen Hintergrund zu geben. Er ist ein mächtiger Zauberer, der vor 6000 Jahren von Sordon irgendwie hier in dieses Ei eingesperrt wurde und so, wie auch immer das passiert ist, ne? Im Prinzip Mausefalle. Und dann sagen sie, hier, jetzt töte Sordon. Ah, den hasse ich eh und so, ne, das ist ja gut. Und so, ja, dann macht's gut, bis später. Dachte ich mir, lässt er so ein mächtiges Wesen frei, was dessen Existenz ihm auch bewusst ist und so, ne? Ja, aber ja. Na gut, und dann dieses, ich rieche Teenager. Weißt du?
Ja, das kommt heute auch anders falsch rüber.
Ja, total. Es ist halt, von der Story ist es natürlich alles super einfach. Ich fand auch Sordons erster Auftritt, der dann das mehr gemerkt hat, und alles ist ja ein bisschen, es ist das Set, also es ist nicht das Set, aber es soll das Set sein. Nein. Es ist alles auf Kino poliert, ne? Weißt du, die Basis ist ein bisschen größer, das Set natürlich. Ist ein bisschen größer, natürlich, Alpha ist ein bisschen langsamer und so halt. Ja, ne?
Ja. Rita ist eine andere Darstellerin, weil wie gesagt, Rita? Auch da, dann haben sie ja, ja, haben sie ja aus dem Japanischen übernommen, sondern haben sie tatsächlich mal eine ähnlich aussehende Schauspielerin genommen, die du dann halt gut verkleiden konntest.
Habe ich nicht gemerkt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Früher war das. Also offensichtlich kannst du mir das Rita Repulsa-Kostüm anziehen und die Leute werden sagen, oh, das ist Rita Repulsa, ne? Es ist total großartig. Ich musste übrigens, um auf diesen Zeitroller nochmal zurück kurz zu sprechen zu kommen, da wird uns ja erzählt, das Geheimnis ist, also die müssen geheim bleiben, die Identitäten müssen geheim bleiben. Und dann werden die natürlich nicht in ihren Power-Kostümen geschickt dahin, weil, ne, Ivan Ooze droht zu erwachen, sondern die werden als normale Person dahin geschickt, ne? Mhm.
Und aber alle jeweils in ihrer Farbe trotzdem.
Natürlich, also natürlich.
Wirklich tarnen tun die sich nicht.
Nein, und sie sagen das auch. Wir sind die Power Rangers. Ja. Ich sage mal, das Geheimprinzip habt ihr aber auch noch nicht so verinnerlicht. Oder sie waren, ich bin Iron Man Ding der 90er gewesen.
Ja, wobei später dann ne, gegenüber diesem Fred, diesem kleinen Jungen, die super nervig finde.
Ja.
Also ja, vielleicht bist du ja auch mal ein Power Ranger, zwinker, zwinker.
Meinst du, der Silberne? Vielleicht, nein, Premium, der Goldene? Nein, der Diamanten. Ja. Nein, ja, aber das ist auch, das ist auch wirklich bemerkenswert gewesen. Ja, und diesen Kampf dann, also als Ivan Ooze sich dann mit dem schlechtesten Morphing der Mitte der 90er Jahre, und das sieht wirklich schlecht aus, dann offenbart, er spielt ja erst diesen einen Wachmann quasi, und dann sagt er, Power Rangers, euch werde ich jetzt, ne, und dann greifen ja die Schergen an, und dann werden die aber erstmal ohne die Anzüge bekämpft, sondern so, damit wir sehen, die Schauspieler /
können das.
Ihre Stuntleute, die können das. Das ist ja nur dafür da. Und dann, als sie erst in der Ecke gedrängt sind, dann sagen sie, okay, Leute, Zeit zum Verwandeln. Ich sage, das hätte ich doch gemacht, bevor ich da hingeflogen wäre. Alleine wenn meine Identität geheim bleiben soll. Das soll eine Kleinstadt sein und das sind die örtlichen Fallschirmspringer. Weißt du?
Also jetzt mal ehrlich. Und Inliner-Raudis, muss man dazu sagen. Das
sind Inliner-Raudis, Fallschirmspringer, aber ihre Identität muss fahrbar.
Und gewinnen ständig auch bei den ganzen Karate-Wettkämpfen.
Ich finde das super, wo die diese Verwandlung dann machen, die immer wieder so lang dauert, dass in der Zeit hätte man die schon abdaten können, aber egal. Ja. Aber diese neuen Anzüge, die finde ich schon so, sie sehen halt also einfach kinoangemessen aus, finde ich.
Ja, aber auch sehr, sehr unbeweglich, finde ich. Also, so ein bisschen in den Spandingsanzügen hättet ihr wahrscheinlich mehr Bewegung gehabt.
Ja, aber die bilden ja null Schutz, außer du hast permanent Angst, dass da was reißt. Ja. Weißt du? Hast du so einen Riss drin, dann reden die Leute.
Ja. Ja, gut, okay.
Oder, deshalb müssen die geheim bleiben.
Oder halt so eine Beule, weißt du? Ne? Ja, irgendwo halt so.
Ich wollte übrigens noch mit dir reden, Kimberly. Reden. Ne? Ja, ich sehe, dass du mit mir reden möchtest.
Genau, du freust dich auf jeden Fall, mich zu sehen. Was ich noch geil finde, vor dem Verwandeln in dieser Kampfszene, auch wieder da, also wie gesagt, Power Rangers ist ja so bekannt für die One-Liner und alles, aber halt auch die ganzen Moves mit dabei, wie sie dann zu zweit irgendwie 20 Meter Salti rückwärts einfach nur springen.
Das ist mein totaler Fave. Ich weiß gar nicht, wer es macht. Ich glaube,
Billy und Kimberly.
Ja, die dann irgendwie mit Saltos rückwärts. Ja. Ich gehe mal an die Seite und dann Billy, ich weiß es wirklich nicht, wer es von denen ist, auch mit denselben Saltos, ich komme mit.
Ja, ja.
Das hat mich wirklich gekillt ein bisschen. Weißt du, wo die dann so mit diesen Saltos, also das, ich komme mit, ich wäre einfach so gelaufen, aber nee. Nein. Aber als sie sich dann verwandelt haben, ich musste auch über so viel lachen, weil du hast dann diese Anzüge und denkst du, ach ja, Mensch, gar nicht schlecht dafür, dass das irgendwie ich dachte da noch, das wäre der einzige Auftritt der Anzüge an der Stelle. Dachte mir, dafür wäre es ein bisschen billig gewesen. Sie sind ja auch, die müssen am Ende ja noch aufgetragen werden und so halt.
Ja, ne? Ja, richtig.
Aber dann
sind
erstmal die Gegner weg. Weißt du? Die sind einfach erstmal weg. Einfach, und dann müssen sie erstmal gesucht werden und dann kommen so Sachen wie Powerlampe, weißt du, diese lächerliche Lampe, die der gelbe Ranger im Helm
hat. Zwei Lampen.
Damit sieht sie noch mehr aus wie eine Katze, weißt du?
Ja, und vor allem auch gar nicht auffällig, wenn die so mit so zwei Lampenschirmen durch einen dunklen irgendwo
Abteil
geht.
Es bringt ja auch nichts und so, weißt du?
Oder dieser Centurion-Scanner da von Rocky.
Also war auch hart, ne, mit dem Lauflicht und so, ne? Ja. Das war so, Rocky, schalt mal bitte Rocky auf Überwachung. Alles klar, Michael. Genau. Also wirklich, das waren so Dinger und dann stoßen sie ja auf die Krieger, dann wird nochmal mit denen gekämpft und so und währenddessen wird ja die Festung von Zordon, von Ivan Ooze, ne, der kann sich da reinschleimern, ne, und so und der und der hält ja noch seine Rede mit, 6000 Jahre war ich eingesperrt, was habe ich alles verpasst, die Fußball-WM und so, ne mehrere Fußball-WMs und dann hat er ja diese absurde Pfeife. Diese absurde Flöte, weißt du, mit der er dann Blitze erzeugt. Das soll eigentlich, glaube ich, sein Zauberstab sein, aber die fanden das wohl witziger, dass das wirklich erst flötet. Mhm. Ne? Und dann zerstört er quasi die Kommandozentrale und Zordon, der unfassbar verteidigungsunfähig ist.
Ja.
Da haben wir gesagt, so mächtig empfinde ich den jetzt nicht. Weißt du, außer der kleine Schlag von Alpha?
Ja, aber Zordon war wahrscheinlich in seiner Festung der Zordon-Haftigkeit, hat sich wahrscheinlich dazu sicher gefühlt.
Ja, der hat nie trainiert und so, ne?
Nein.
Kriegt er ja auch gleich.
Konnte er
ja
auch gar nicht.
Wird ja alles kaputtgeschlagen. Er wird ja wirklich alles kaputtgeschlagen. Dann gibt es aber so einen Zeitverzug, die Zerstörung der Kommandozentrale und der Power, der großen Power, dauert aber trotzdem noch eine Weile, bis die dann ihre Anzüge verlieren. Ne, da ist so ein Zeitverzug dahinter, weißt du?
Ja,
Muss ich auch so ein bisschen lachen. Der Kampf, der ist halt, das war okay, aber es war mehr Witz als alles andere halt, ne?
Ach, das sind alle Kämpfe, auch später da auf diesem anderen Planeten. Dann diese Vogeltypen, aber gut, okay, da reden wir gleich drüber.
Die Tengu-Krieger, genau.
Alter,
aber ich wollte noch vorher sagen, das Beste ist übrigens, dass bevor ihre Anzüge sich dann auflösen, schaffen sie es ja, die Krieger zu zerstören mit dem Tigerdolch. Vom weißen Ranger. Der früher der grüne Ranger gewesen ist, zu der Zeit war er für mich noch der grüne Ranger, der da der weiße Ranger war und diese Beziehung Kimberly und, wie heißt er?
Tommy,
die sind ja offensichtlich ineinander verliebt, ne? Und das wird ja auch später noch so ein bisschen thematisiert.
Aber es ist ja eine Kindersendung, da muss das ja nur so leicht angedeutet werden.
Es ist eine Kinderserie, aber Kimberly ist auch in jeder Kampfszene, ruft sie nach Tommy.
Ja, wirklich. Die anderen sind scheißegal.
Das ist wirklich, das wird später auf dem Planeten noch so exzessiv, dass die in einer Tour nach Tommy ruft und er dann immer, ich komm gleich. Und überhaupt, diese One-Liner sind, wie du schon gesagt hast, die sind so fantastisch, weil wenn du als Anführer, das ist ja der weiße Ranger, wir haben ja schon mal an anderer Stelle drüber gesprochen, die Einführung des grün-weißen Rangers hat zu einem harten Machtverlust des roten Rangers geführt.
Definitiv. Die Farbe hat sich da bis Power Rangers Zio nicht von erholt.
Ja, und wenn er dann sagt, macht euch bereit, wir machen uns bereit. Dann denke ich so, Alter,
ihr verbindet euch schon mal zum Sword, aber ich muss erst noch die U-Bahn nach vorne retten.
Aber meinst du denn, dass dein Sword genau passt für dieses Teilstück, was an der Brücke rausgerissen ist? Ich glaube schon.
Aber selbst natürlich.
Selbstverständlich. Macht's gut, Kinder. Kämpft genau. weiter. Nein, aber es ist einfach so herrlich. Also, es soll jetzt gar nicht so böse klingen. Der Film macht schon Spaß, wenn man das so sieht. Aber dieser Moment, wo dieser Tigerdolch nach oben redet und ich habe nur gesagt, der alte Säger und damit diesen Stinker lossägt, was dann unten die ganzen Typen zerstört, die ganzen Krieger halt, die dann von diesem Ding erschlagen werden, also sich auch in den U's aus. Auslaufen und dazu hörst du halt harten 90s-Techno.
Definitiv.
Harten Fun-Punk-Techno. Da habe ich mir aufgeschrieben.
Es ist halt einfach das Produkt seiner Zeit und genau so haben wir das damals gesehen.
Genau so wollten wir es auch haben. Wir wollten auch, dass der Pink Ranger, dass die Liebe zwischen Pink und White da besteht halt, ne?
Wer wollte denn nicht der weiße Ranger sein?
Wer wollte denn nicht der weiße Ranger sein? Ja, tatsächlich. Tommy ist ja auch ein cooler Typ. Also muss man schon sagen halt, ne? Das bisschen, was wir charaktermäßig von ihm so sehen halt, ne?
Ja. Naja, und wobei zum Schluss die langen offenen Haare fand ich, aber gut.
Die sind hart. Die sind wirklich hart. Ja. Da habe ich mir aufgeschrieben, hätte es den Zopf lassen sollen.
Ja, hätte
er. Wie auch immer er den unter den Helm kriegt.
Zauberei.
Das ist der größte Trick. Dafür haben wir eine eigene Powermünze verbraucht, das ist die siebte. Er hat noch eine für den Helm dabei. Ja, ne, aber auch das, dann schafft man es noch wieder in die Zentrale zurück und Sordon liegt im Sterben und man sagt, aber ihr könnt leider nichts tun, tut mir leid, der große Alvin Uus ist zurück und er ist das böseste Wesen. Hab ja immer gewusst, da habe ich mir auch gesagt, du hast 6000 Jahre gewusst, wo der ist. Ne? 6000 Jahre und das ist dein einziger Plan, wenn ihn einer findet, müsst ihr es verhindern.
Ja,
weißt du? Genau. Also hätte in den 6000 Jahren hätte er ihn doch umbetten können irgendwie, oder?
Ja, vor allem wer konnte denn damit ahnen, dass man da mal ein Hochhaus hinsetzt?
Ja, zumal auch er gesagt hat, er hat ihn ja da in die Falle gelockt, da hätte ich doch das Ding doch schon längst irgendwie umgesetzt oder so. Aber naja, gut.
Oder halt zu diesem anderen Planeten geschickt.
Auf jeden Fall, das wäre noch eine bessere Lösung. Auf jeden Fall gibt es ja noch eine Lösung, weil die Power des anderen ist die große Power des nächsten, weil Alpha sagt ja, was Sordon anscheinend eben nicht mehr wusste, bevor er ohnmächtig geworden ist, wir haben noch eine große Power auf dem Planeten Phaedos und wir haben aber noch genug Energie, um euch hinzuschicken, aber nicht zurück, aber macht euch mal keine Sorgen, Kids. Ich sag euren Eltern, ihr kommt später zum Essen. 16-Jährige halt, ne? Ne? Und da werden sie
eben ein bisschen unterwegs.
Genau, auf den Planeten Phaedos geschickt halt, ne? Und da gibt es auch diesen Flug an der Mondbasis vorbei von Rita und von Rita und Zed und die werden ja relativ schnell von dem guten Alvin Uus wie könnte man sagen, zu einer in so eine Schneekugel verbannt halt, ne?
Ne? Von Angel Grove, muss man dazu sagen.
Von Angel Grove, ja.
Ja, und dann diese niedlichen kleinen Stimmen natürlich da wieder mit dabei. Oh. Ja, das ist genauso wie, wir haben ja alle doch früher gerne Chip und Chip geguckt, oder?
Ja, natürlich, klar. So.
Hast du heutzutage mal reingeschaut?
Nee, tatsächlich lange nicht mehr. Nee.
Alter, ich habe das, als ich Disney Plus damals angefangen hatte, oder mit Disney Plus damals angefangen hatte, habe ich dann halt auch mal Chip und Chap reingeguckt. Und da fragst du dich echt, boah, wie kamst du damals mit diesen ganzen hohen Stimmen klar? Das geht jetzt gar nicht mehr.
Versuch mal Alvin und die Chipmunks.
Ja, definitiv.
Alvin, Simon, Theodore. Das geht heute gar nicht mehr. Also da hatte man eine hohe Dichte. Auf jeden Fall, die Stimme, da hat ja auch der gute Alvin Uus Probleme, der ja Rita dieses, ne, erstmal den Mund hier mit diesem Glibber zuklebt. Als er sie dann und sie und Lord Zed dann aber in diese Schneekugel packt, da kann sie übrigens sofort wieder reden. Ne?
Klar.
Und wir merken, der gute Golda, der übrigens ganz witzig aussieht mit diesen permanenten roten Augen, die er hat. Und hier, ich weiß gar nicht, wie der heißt, das Schwein, der später noch ein paar witzige One-Liner hat zumindest.
Ja, aber das Schwein gab es nicht in der Serie. Also die haben andere Charaktere aus der Serie weggelassen und dafür dieses Schwein halt reingeschrieben.
Ich hätte Finster gerne gesehen, ehrlich gesagt.
Ja, Finster, aber den haben sie nicht mit eingebaut. Und das Schwein, warte mal, da kann ich dir auch sagen,
Das Schwein war voll super. Später, als er sagt, hat er gesagt, ihr wusstet gar nicht, dass ich so eine große Bedrohung bin. Nee, wer soll uns das denn gesagt haben?
Richtig.
Ne? So, der ist total super. Geil ist übrigens auch, dass der Schweinekrieger dann als Alvin Uus dann plötzlich dann so einfach auf den Boden rotzt, in der fremden Mondbasis auf dem Boden rotzt, sagt er was für eine alte Sau.
Was ist das denn für eine alte Sau?
Das finde ich übrigens total super. Was ist denn das für eine alte Sau? Auftritt der Tango-Krieger.
Ja, genau.
Ne? Die flugfähigen Tango-Krieger.
Im Weltall.
Alter, diese, also wirklich, das ist so faszinierend.
dass ich, genauso schnell sind wie die Power Rangers in ihrem Beamstrahl.
Das sind also so eine Art Vogelwesen halt, auch natürlich obligatorisch in Schwarz, wie es sich gehört, ne, damit sie das als Böse symbolisieren. Die können halt natürlich durch den Weltraum fliegen und sie können die Power Rangers auf Fedors angreifen. Mhm. Was ich total faszinierend finde, ich hatte so harte Flash Gordon-Vibes, als die da rumgeflogen sind, oder? Kennst du noch den Flash Gordon-Film mit Sam Jones aus den frühen 80ern?
Ja, natürlich, natürlich. Alter. Wir hatten ja nichts. Wir mussten ja das gucken, was lief.
Alter Steffen. Als die losfliegen, ich meine, das sieht ja gut aus, weil die ja offensichtlich die Stunt-Leute da an Seile gehängt haben und so.
Ja,
halt, ne?
Ja.
Also, aber wenn die dann mit so den Flügeln auf- und abgeschlagen haben und dann in den Weltraum rausfliegen, hab mich gefragt, wieso die Tengu-Krieger abends bei den Frauen zu Hause gesagt haben, Schatz, ich bin wieder da, wie war dein Tag? Ne?
Aber das auch mit den Stunt-Leuten, um dann nochmal ganz kurz auf diese Kampfszene auf der Baustelle zurückzukommen, da hatte ich auch so echt ein Problem, irgendwie, da ist der Blaue, also Billy, dann irgendwie auch mit so einem Enterhaken oder was unterwegs, das sah auch sehr creepy aus.
Ja.
Das sah auch sehr creepy aus. Da hast du doch gesehen, dass der an Seilen hing, also Entschuldigung.
Total, weil er so nicht aussah wie jemand, der an einem Seil hochgezogen wird, sondern jemand, der irgendwo hochgezogen wird, eine Rampe hochgezogen wird. So sah das im Prinzip ja aus, auch wenn er dann sagt, so, jetzt schlagen wir zurück und dann machen die nichts mehr.
Das
sind schon so witzige Sachen. Ich habe auch, als die Rangers dann auf Fedors ankommen, musste ich auch so lachen, als Kimberly sagte, oh, was für ein Paradies. Da habe ich gesagt, wo ist denn das ein Paradies? Das ist einfach nur Stein. Okay, das Meer ist ja ganz schön, aber das sieht einfach aus wie eine Steinwüste, in der sie da gewesen sind. Also australisches Outback, oder?
Definitiv. Das hätte auch die Insel aus Lost sein können, definitiv.
Oder? Also Paradies fiel mir dazu nicht ein, ehrlich gesagt.
Nee, nein. Aber es hätte schlimmer sein können. Es hätte auch der Planet aus Emissary von Deep Space Nine sein können, wo Jadzia ja auch, oh, was ein Paradies.
Stimmt. Und aber da ist es ja noch okay, weil die beiden ja eine unterschiedliche Sicht auf die ganze Sache sehen. Ne?
Ja,
ist dieser richtig. Shot super, wo Sisko sich umdreht und in dieser Steinwüste steht, wie Paradies. Was haben sie denn von der Ansicht von Urlaub und so halt.
Ja,
ne?
Genau.
Das ist schon super. Auf jeden Fall sind die Tengu-Krieger, wie du eben schon gesagt hast, ja genauso schnell da. Ne? Und dann gibt es erstmal Tengu-Krieger-Action. Halt, ne?
Richtig.
Aber.
Dann kommt sie.
Genau. Xena.
Ich habe das eher so ein bisschen. Du hattest gerade so schön diesen Star Wars-Vergleich gezogen. Ich habe das so ein bisschen so gezogen: Obi-Wan Kenobi, aber in Baywatch reingeschmissen.
Total. Sie wirkt auch komplett so, oder?
Ja, ne? auch später, wenn sie sagt, irgendwie sowas ähnliches wie möge die Macht der Power mit euch sein oder sowas.
Es ist wirklich merkwürdig, oder? Also sie hat total diese Vibes halt, ne? Es soll ja so ein bisschen so sein, halt, ne? So ein bisschen ist es dieses Obi-Wan, sie ist da irgendwie eine Wächterin und so und sie kämpft da auch mit ihren Stöcken ganz gut und so. Ich fand diese Kampfszene mit den fliegenden Tengu-Kriegern auf dem Steinkliff aber ehrlich gesagt zumindest ganz ordentlich inszeniert.
Ja, halt, ne? Also es war auf jeden Fall besser als die Baustellenszene, definitiv.
Ja.
Das war, ne, konnte man schon so sagen. Wie heißt sie? Dulcia?
Dulcia, genau.
Die wird ja gespielt von Gabrielle Fitzpatrick. Und ich habe dir gestern schon kurz geschrieben in der Vorbesprechung, dass ich ja so eine leichte Lost-Verbindung dazu sehe. Mhm. Und zwar spielt Gabrielle Fitzpatrick auch einen Charakter in Lost. Und zwar eine Tante eines der Hauptcharaktere.
Also mit anderen Worten, du meinst, sie ist auf der Insel geblieben?
So kann man das fast so sehen.
Ja, weiß ich nicht.
Ja. Nee, in der Serie 95. War sie nicht auf der Insel.
Ah, okay. Seit 95 sitze ich hier fest. Ja,
genau.
Also sie hilft denen, sie rettet die so ein bisschen. Dann sagt sie erst, ja, haut ihr ab, ihr habt hier nichts zu suchen und so. Wir müssen aber, denn Zordon schickt uns Zordon.
Zordon.
Dieser Name ist wie ein Trigger für mich, Zordon. Ne, und so, ja, Mensch, das kann doch nicht irgendwer sagen und so. Der schickt euch, dann seid ihr irgendwie seine Auserwählten, ihr seid seine auserwählten Kids. Ja, da ist hier Ivan Ooze zurück. Ivan Ooze ist zurück.
Ja, mein Gott. Überleg mal, Ivan Ooze hätte wieder diesen Verwandlungstrick durchgezogen.
Ja,
der hätte das ja auch sagen können. Der hätte das ja auch machen können.
Der hätte nicht in den Bikini gepasst von ihr. Das war schon beeindruckend.
Nein. Nein, 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 aber der hätte sich ja als eine von den Power Rangers verkleiden können.
Das stimmt.
Der natürlich. Weiß ja jetzt, wie die aussehen, weil, wie gesagt, die laufen ja rum und sagen, klar. Wir sind die Power Rangers. Oh, wo habe ja ich bloß mein Autogrammbuch?
Das wäre, ja genau, das wäre ja noch ein geiler Move gewesen, wenn er einer von denen gewesen wäre halt. Ja, ne? Ja. Wäre sicher Rocky gewesen, sag ich dir.
Ja, klar.
Nee, auf jeden Fall sagt sie ja dann, Dulcian, ja okay, dann werde ich euch helfen, an die große Power zu kommen, aber das ist kein Problem. Wir müssen nur durch den, was sagt sie, den Dschungel der Zerstörung oder irgendwie sowas?
Ja, ja.
Dschungel des Todes. Und dann sagt sie, macht euch keine Sorge, ist mehr so ein Name. Ne? Wie ist nur ein Name? Ja, dass die Leute sagen auch immer, das wäre hier eine Monsterinsel. Dann hörst du so ein Monster schreien. Eigentlich ist es eine Halbinsel. Weißt du? Finde ich einer der schönsten Simpsons-Gags, ehrlich gesagt.
Ja.
Das ist die Insel der Monster. Keine Sorge, ist nur ein Name. Und dann hörst du so ein Monster schreien. Keine Sorge, ist nämlich nur eine Halbinsel. Ne? Weißt du?
War das nicht mit der Halbinsel, war das nicht irgendwie... nee, warte mal, ich glaube, das war doch, da gucken die, glaube ich, doch irgendwie Fernsehen bei The Simpsons auch, irgendwie so eine Dating-Show und dann heißt es, ja, erstens, das ist kein Millionär und zweitens, das ist keine Insel, sondern nur eine Halbinsel.
Stimmt, genau, er ist kein Millionär. Nein, er ist nur Tausender oder irgendwie sowas.
Genau.
Es ist irgendwie sowas, es ist total super. Auf jeden Fall nimmt sie die ja relativ schnell mit, die müssen erstmal so ein bisschen noch durch die Steinwüste gehen, landen dann beim Tierfriedhof. Also nee, bei so etwas, was so ein bisschen aussieht wie der Nicknack-Friedhof, halt, der Micmac-Friedhof. Und da wird gesagt, hier, ihr, ne, als erstes bekommt jeder von euch erstmal die Seele eines Tieres. Ne? Also könnt euch schon mal auf neue Sorts gefreut machen. Und wir damals als die Käufer und die Spielzeug-Konsumenten konnten uns schon mal sagen, ah, wir haben schon den T-Rex wieder zur Seite geworfen. Weißt du, ah, scheiß Mammut und so, neu kaufen. Weißt du?
Du, das ist aber heute nichts anderes, ne? In jeder Staffel Feuerwehrmann Sam gibt's irgendein neues Fahrzeug, was du kaufen musst. Mhm. Ja? Oder bei jeder neuen Staffel Paw Patrol gibt's irgendwie neue Fahrzeuge. Also, das zieht sich durch seit Jahrzehnten, Gregor. Das haben die nicht exklusiv in den 90ern erfunden.
Man darf halt nicht vergessen, es ist halt wirklich auch dazu da, auch da, das Spielzeug mit zu verkaufen.
Ja.
Halt, ne? Deshalb müssen die ja immer verwenden. Und wenn deshalb muss es da ja ständig Veränderungen geben, obwohl ich glaube, für uns alle das Herz halt für die Originale halt schlägt. Für die erste Truppe, für uns ist es halt, ne, der Triceratops, das Mammut, ne? Und so Säbelzahntiger.
Ja, Säbelzahntiger.
Säbelzahntiger, Tyrannosaurus Rex.
Mammuterscheine
und dann ne, Flugsaurier. Ist das nicht eher eine Rasse als ein Ei? Aber ist ja auch egal. Nein, ja. Peridactylus, ja. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall können die sich schon mal mit neuen Tieren freuen und bekommen ja dann diese Power Rangers Leitanzüge, die so ein bisschen aussehen, als wenn sie irgendwelche Assassinen-Attentäter aus Assassin's Creed gewesen wären.
Ja, das sind halt Ninja-Anzüge, so Ninja-Schlafbademäntel so.
Wo sie dann auch jedem sagt, du bist der Wolf. Schlau und schnell. Und Rocky,
natürlich.
Das ist so geil. Was ist mit dir? Ich bin ein Frosch.
Ach. Nee, ist das? Nee, ich glaub,
das ist Rocky, oder?
Adam.
Adam ist es. Oh Gott, ich verwechsel die immer. Es ist Adam, stimmt.
ja, Adam. Da gebe ich dir aber tatsächlich recht bei. Ne? Die beiden werden noch immer irgendwie so als Best Buddies da zusammengetan, achten so aufeinander. So, da kann man sich dann halt schon mal vertun zwischen den beiden.
Das Namen habe ich dann
drauf. Gebe ich dir recht.
Das sehe ich auch so. Adam sagt ja dann, ich bin Frosch schon ganz traurig. Und dann gibt es ihm noch so ein Küsschen. Nur so sagt so total übergriffig, würde man heute sagen. Ach, den Frosch, wenn man den küsst, dann wird er ein Prinz. Das hilft mir im Kampf vielleicht nicht sehr viel. Soll ich Golga sagen, hier mein Geschmatzer? Ne, also es ist so, da habe ich mir gedacht, komm, dich haben sie doch hart verarscht mit der Sache. Du hast den Frosch und dann auch noch so diesen Spruch mit, allen wird irgendwie gesagt, du bist wie der Bär, irgendwie stark und schlau und schnell und schlau und immer schlau und irgendwie also total. Ja. Und du bist ein Frosch, wenn man den küsst, wird er ein Prinz.
Danke. Also vielleicht hat der Frosch aber auch einfach Fähigkeiten, sag ich mal, die man dann in anderen Situationen gebrauchen kann, die vielleicht nicht so zu Paul Lynchers Alltag dazugehören. So mit der Zunge und so.
Ja, wahrscheinlich war das darauf die Anspielung. Deshalb, ich sagte, weil er den Frosch gemacht hat, als er aus dem Flugzeug rausgesprungen ist, ne?
Ne?
Ja, dann gibt's noch die Szene, wo sie dann sagt, okay, hier leben die in den Jetties, ne? Auch so geil, dieses Kofferwort, in den Jetties und so, ne?
Ja, da
müsst ihr jetzt durch den Wald des Todes, den Dschungel des Todes, vorbei am Fels der Niedertracht und dann seid ihr schon am Berg der größten Herausforderung. So ungefähr. Macht euch mal keine Sorgen, Leute, das wird. Ich kann euch aber nicht begleiten, denn ich bin wie in Ghostbusters, der alte Ghost Rider. Ich kann euch nur hinfahren, aber dann habe ich die Energie auch verbraucht. Außerdem wurde ich nur für 3 Drehtage bezahlt und wenn ihr mich das nächste Mal hört, bin ich nur eine Eule.
Ja, genau. Aber wo du das gerade nochmal sagst, dass wir die Gabrielle Fitzpatrick überhaupt gesehen haben, grenzt auch an ein Wunder, weil die während dieser Dreharbeiten auf einmal so erkrankt wurde oder so krank wurde, dass man die tatsächlich erst austauschen musste gegenüber einer anderen Schauspielerin. Leider habe ich mir deren Namen jetzt nicht mehr aufgeschrieben.
Ich weiß, aber was du meinst, ja.
Und genau, die wurde dann halt so krank und ja, die andere Schauspielerin gefiel ihnen dann wohl aber nicht so. Und dann haben sie dann später das nochmal nachgedreht mit der Gabrielle Fitzpatrick, beziehungsweise die dann doch wieder rangeholt.
Ja, könnte darauf hindeuten, dass es nur so wenig Drehtage sind, weil später, als die ja von dem Planeten abhauen, hört man sie ja nur noch ihre Stimme und sieht da eine Eule sitzen. Weil Das soll ja zeigen, ihr Tier ist die Eule, alt und weise und guter Zuhörer, aber man hat sie nur aus dem Nichts einfach nur als eine Eule gezeigt und nicht mehr die Darstellerin. Da musste ich sehr, sehr lachen halt, ne?
Nee, hatte die sich nicht... Doch, die hatte sich doch, die haben sich da doch getroffen, da bei diesem Rat der Weisen Tempel Herr der Ringe Gedöns und hat sich, glaube ich, da dann doch verwandelt.
Stimmt, deshalb, aber dass man sie trotzdem später nur noch kurz als Eule sieht und nur ihre Stimme hört, ist schon so ein bisschen witzig. Auf jeden Fall, währenddessen ist ja der gute Ivan Ooze dabei, der ist hart dabei, der hat ja beschlossen, er braucht Arbeitskräfte. Einen Planeten unterwerfen ist ganz leicht, aber gute Arbeitskräfte zu finden ist schwer. Ne?
Ja, was auch Kapitalismuskritik der 90er.
Kapitalismuskritik der 90er, was dann dazu führt, dass man dann Golga und das Wesen, dessen Name ich vergessen habe und es immer noch nicht mehr aufgeschrieben habe, der dann sagt, ich kann ja mal kurz ein paar Anrufe machen und so halt. Ja. Ne?
Mordant heißt der, glaube ich.
Die haben ja diesen geilen Plan gefasst, dieses ganze Ooze an die Leute zu verschachern, den Kindern dieses Ooze aufzuschwatzen, so wie man es uns in den 90ern alles aufschwatzen konnte. Und das dann mit nach Hause zu bringen und dann fassen die Eltern dieses Zeug an, das ist ein guter Plan, und werden dann zu Zombies, zu Arbeitsdrohnen, kann man sagen. Ne?
Da hatte ich so ein bisschen Batman 1989 Vibes, wie der Joker da halt auch sein Zeug vertickt.
Das ist auch diese Werbespots, auch dann als Ivan Ooze dann als Zauberer auftritt. Er sieht schon aus wie ein Zauberer. Den Spitzbart und den Hut hätte er nicht mehr gebraucht, ehrlich gesagt. Aber es rundet das Outfit andererseits auch so ein bisschen ab. Ja. Und da gibt er, also die ganzen Kids kaufen halt so, wie es sich gehört, das ganze Glibber oder kriegen es geschenkt, bringen es mit nach Hause. Dann kommen natürlich die Eltern rein, fassen dieses Glibber sofort an und werden dann zu Zombies und fangen dann an, für Ivan Ooze an der Baustelle erstmal seine Sorte und seine Monster auszugraben, was auch dazu führt, dass bei der Baustelle die offensichtlich die Erwachsenen alle, wie so sie sind, die dummen Erwachsenen, alle so hörig sind, dass als Ivan Ooze sagt, hier du, tanz mal für mich, der lustige Dicke, verschiedene Tanzmoves macht. Das war einer von vielen Fremdschämen-Momenten, ehrlich gesagt.
Ach, wenn das nur der Moment war, also, ne, das ist, da gibt's so einige Sachen. Wie gesagt, der Fred, der geht mir auch so richtig hart auf den Sack, wie der halt ständig, also, den hättest du auch Tim nennen können und bei TKKG vorne hinstellen können. Wäre genau dasselbe gewesen.
Inklusive der Jonathan Brandes Gedächtnisfriese, die er drauf hat.
Ja.
Aber so sahen die aus in den Mitte der 90er Jahre halt, ne? Ja. Und der beobachtet das Ganze, ne, und der versucht dann, sagt, oh, mein Papa ist auch unter den ganzen Bauarbeitern und pipapo und der reagiert nicht und so, also was tue ich Bescheid? Ich sage den Turtles Bescheid, die gibt es nicht. Dann den Ghostbusters, die gibt es auch nicht. Ja, dann werde ich mich einfach an die ganzen anderen Kids und Jugendlichen aus Angel Grove wenden, die erstaunlich viele sind dafür, dass wir so eine Kleinstadt sind und die alle so
und eine Party feiern.
Eine Glibber-Techno-Party machen offensichtlich.
Ja, ne, das kommt
mit Bulk und Skull.
Die sind dabei, die stehen irgendwo auf den Tische, glaube ich, und sind am Tanzen.
Ey, wie der sich auch einfach versteckt dahinter und die einfach diese Baustelle beobachtet. Das ist fast so hart wie damals, wie dann, als er später den Tag da rettet halt, ne?
Ja,
währenddessen ist man ja noch im Dschungel des Todes, ne? Und dann gibt es die Szene mit dem Dinoskelett, gegen das sie kämpfen müssen. Es ist auch schwierig gealtert, muss man sagen. Ja. Muss man sagen, aber die Jurassic Park-Anspielung fand ich ganz niedlich. Ja gut, das war noch relativ aktueller Film zu der Zeit. Und ehrlich gesagt, dann später, als Tommy auch auf dem Ding ein bisschen reitet und so, nachdem ihn Kimberly auch dreimal nach ihm gerufen hat, die rufen Tommy. So oft bei ihm. Wäre geil, wenn die aber bei anderen Situationen nach Adam gerufen hätte. Hey, sonst in einer Tour. Aber es ist auch eine geile Kombination. Sie ist in irgendeiner Gefahr, dann kommt, ruft nach Tommy und die anderen, wenn ich bei den anderen wäre, würde ich sagen, okay, bitte, dann soll das sich ja Tommy drum kümmern. Ich habe hier zwar einen Laser, aber hey, mein Gott, leben und leben lassen.
Soll er kommen, soll er machen.
Soll er kommen. Und der kommt auch sofort angerannt. Entweder da noch mit dem Stock, später schwingt er sich an dem Tunnel, wo die sind, an diesem Tempel, wo sie dann am Ende sind, schwingt er sich mit einer Liane an. Da habe ich gedacht, da habe ich harte Vibes gehabt. Aber nichtsdestotrotz finde ich, das ist auch, es ist zwar schwierig gemacht, wenn das Monster, wenn dieses, der Dinosaurier als Skelett da so rumwankt und so und angreift, aber ein paar Einstellungen sehen ganz ordentlich aus damit.
Ja, also wie gesagt, auch für 1994, 95, wann sie das nochmal gedreht haben, es sieht schon okay aus, auch für das Produktionsbudget. Also hat man auch schon schlechter gesehen.
Richtig, genau, richtig. Ja.
Und da, um das nochmal kurz zurückzuführen, sie ruft immer halt nach Tommy und da kommt er halt auch immer. Wenn die anderen aber irgendwie nach Tommy rufen, das schert ihn irgendwie anscheinend total. Nicht so.
Aber es scheint auch dieser Ruf nach einem starken Anführer scheint bei denen sehr drin zu sein in der DNA. Aber trotzdem war es schön, so ein Dino zu sehen. Es ist halt ein Film für genau unsere Zielgruppe zu dem Alter gewesen halt. Ne? Deshalb auch so Sprüche wie Golga. Golga sagt doch irgendwann, see you later, Alligator. Weißt du, als ich das gestern gehört habe, habe ich gedacht, Mensch, den Spruch habe ich, glaube ich, seit den 90er Jahren nicht mehr unironisch gehört, ehrlich gesagt.
Nee, eigentlich nicht mehr, ne? Das ist genauso wie jetzt diese ganzen Verabschiedungen. Ciao mit V, Schüsseldorf und
Hass. Oh, es ist furchtbar, oder? Also dann nehme ich doch lieber See you later, Alligator, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja.
Auf jeden Fall hat das Ausgraben der Sorts ja schon dazu geführt, beziehungsweise der Monster, dass wir die zum ersten Mal sehen, ne? Die computeranimierte Heuschrecke und was wir da alles sehen. Oh, und diese Computeranimation tun furchtbar weh. Das ist.
Ich sag zu viel Silber, eindeutig.
Und ehrlich gesagt, einfach, es sieht einfach so unecht aus, so verdammt unecht. Unecht schlecht und mit diesen, später in dem Endkampf, mit diesen Kulissen, die sie da gebaut haben, mit den Sets, die sie gebaut haben, mit den Modellen, es sind ja Modelle im Prinzip, die sie gebaut haben, wo der Straßenkampf stattfindet, was Angel Grove dann sein soll, was kein bisschen zu dem Angel Grove, bisschen von dem Angel Grove passt, was wir sonst aus den Totalen und so gesehen haben. Aber nehmen wir es mal so hin, aber ich sage dir, dieser ganze CGI-Kampf mit diesen Monstern gegen die Zords, die dann noch dazukommen später, das ist sowas Schlechtes, das war sogar 95 weit, weit zu schlecht und sah aus wie ein Fanprojekt.
Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, also im Kino, gut, da habe ich es halt, wie gesagt, mit 10 gesehen oder 11 oder was.
Da habe ich es auch.
Da hat's, da fand ich es okay und gut, jetzt weißt du es halt besser, ja, und dann ist es halt auch so. Aber ja, es ist zu viel Silber, es ist zu viel Kulisse, auch die Innenansicht von den Swords, da wo sie alle dann irgendwie von hinten mit ihren Stühlen reingefahren kommen und sowas alles, es sieht einfach nicht gut aus, da hat man halt so ein bisschen gespart. Aber gut, ich meine, mit Endkämpfen und Power Rangers Filmen, da kennen wir uns ja schon mit aus, bei Once and Always, das sah auch nicht gut aus.
Ja, das sah auch nicht gut aus, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich schwöre, dass jeder Endkampf der Swords in der alten Power Rangers Serie zu der Zeit gegen einen der Bösewichte, die einfach groß gemorpht worden von Rita, die noch damals immer den Stock warf, ne? Damit, das hat mir jedes Mal, sah es viel besser aus und hat mich viel mehr abgeholt, als was wir hier sehen als Endkampf.
Ja, und aber das kam halt auch von den japanischen Studios. Die haben das drauf gehabt und der Saban, der hatte kein Geld.
Der wahrscheinlich schon, aber der hat zwei andere Dinge ausgegeben. Ich schwöre dir das. Ja. Auf jeden Fall, um noch den Part auf Phelos klar zu machen, die kommen ja dann irgendwann bei diesem Tempel an. Natürlich sind dann noch die nächste Herausforderung, dass da auch nochmal vier Krieger sind, die so in den, die so wie bei Indiana Jones 4 irgendwie anscheinend in den Wänden leben, halt, ne? Und die erstmal bekämpft werden müssen. Da dachte ich mir, 4 gegen 6, das muss doch schaffbar sein. Und den einen oder anderen kann man auch zu zweit besiegen, denn nur gemeinsam. Das wird uns hier wieder gesagt, nur gemeinsam funktioniert es. Aber diese Wächtermonster, Alter, ne? Das ist das, also, diese Handmade-Kämpfe in diesen Studiokulissen, ich finde, die sind noch damit kann ich wirklich leben. Ne, auch so mit den Kostümen und so. Auch natürlich sieht es nach günstig aus, aber war durchaus über dem Stand, was wir zu der Zeit in der Serie gesehen haben. Und auch, finde ich, die haben die Kämpfe ganz gut inszeniert. Es hat einen durchaus daran erinnert, an das, was man in der Serie gesehen hat. Zumindest den Teil haben sie ganz gut hingekriegt.
Ja.
dieses, dass sie gemeinsam dann jemanden, also Gegner besiegen müssen, das ist ja auch so diese Botschaft, nur gemeinsam sind wir stark. Ich musste sehr lachen bei dieser Szene, als Kimberly hinter diesem Felsen stand und dann ruft sie nach Tommy und Tommy kommt mit der Liane angeschwungen und sagt dann zu ihr, sie sind zu stark, wir müssen sie überlisten. Und sein Überlisten ist, er rollt den Stein über sie drüber. Weißt du? Also, da habe ich gedacht, wir müssen sie überlisten. Und so, okay, wenn man ihm den Kopf abschlägt, dann verliert er seine Macht. So wirkte das so ein bisschen halt, ne? Das war so super. Wir müssen sie überlisten mit unserer Brain Power. Und dann wäre geil, wenn der Film pausiert wäre und irgendwie so ein kleiner Spruch für die Kids gemacht worden wäre, ne? Leute, das ist euer Gehirn. Das ist euer Gehirn auf Drogen. Weißt du, so, das wäre super gewesen, ne?
Ja. Oder einfach irgendwie einen Amboss oder was von oben runterschmeißen. Das hätte ich auch noch Lust
dazu. Das wäre super. Aber wo er dann sagt, wir müssen sie überlisten mit unserer mächtigen Macht der Gehirne und dann halt diesen Felsen runterstößt, da dachte ich mir, das waren die 90er. Das konntest du da machen. Auf jeden Fall, dann kommt man ja zu der großen Power, die sich sofort offenbart, nachdem die einzigen vier Krieger, die man da zur Hand hatte, ne, sich dann offenbart, ne, dann werden die Power Rangers mit der Macht versorgt halt, ne, und können sich wieder zurück auf die Erde machen. Die Eule sitzt da noch und sagt, mach's gut.
Macht's gut.
Kämpft für mich. Gut. Und dann sagt sie, ich hoffe, die haben mich nicht verarscht. Und hoffentlich war das nicht Ivan Ooze und so, ne?
Ja, genau. Ja. Und dann denkt sie auch, hat da jetzt wahrscheinlich 2 Jahre mit zu kämpfen oder so, ne? Er entwickelt dann eine Alkoholsucht oder so, keine Ahnung.
Das wäre super. Naja, auf jeden Fall, da ist ja übrigens zwischendurch irgendwas passiert, was ich auch nicht ganz verstanden habe. Ivan Ooze hat ja irgendwann die ganzen Erwachsenen nicht mehr gebraucht, weil seine Monster ja ausgegraben wurden. Und dann hat er gesagt, geht jetzt nach Hause und wartet auf euren Tod. Ne? Mhm. Also eigentlich sagt er ja, geht wieder nach Hause und dann sollen seine Monster kommen und die Stadt platt machen. Im Prinzip. Was für ein teuflischer Plan. Aber warum versuchen die sich dann umzubringen an dieser Baustelle? Warum versuchen die sich da runterzustürzen? Die gehen ja dann irgendwie, die Kids versuchen das ja zu aufzuhalten, indem sie da ja von der Klippe wegdrücken. Er hat denen doch nicht gesagt, bringt euch um, sondern er hat gesagt, geht nach Hause und wartet auf eure Vernichtung.
Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber da muss ich auch sagen, da war ich zu voll, gestern auf Englisch umzuschalten, um das mal zu überprüfen. Das wird sowas sein, ne?
Ja.
Ob er das im Englischen halt gesagt hat, bringt euch um oder so, das könnte ich mir vorstellen.
Das könnte sein,
halt dann in Deutschland, ich sag mal, die FSK 6 Einstufung zu bekommen, hat man dann den Text vielleicht in der Synchro einfach geändert.
Das könnte sein, weil ich habe das immer assoziiert mit geht nach Hause und wartet auf eure Vernichtung, dass er dann halt mit den Monstern Angel Grove platt macht und dann werden die ja alle sterben. Aber du hast recht, wahrscheinlich hat er genau gesagt, hier bringt euch um irgendwie, was natürlich hart ist dann halt, ne? Aber keine Sorge, die haben ja Fred. Als sie dann, die wollen sich, also offensichtlich ist das, sie wollen sich umbringen, dass sie alle zu dieser Baustelle gehen und wollen sich dann alle Erwachsenen in diese dann dafür relativ kleine Baustellengrube werfen. Ne, so, weiß ich nicht, das waren so 3-4 Meter. Ich sag mal so, wenn so die ersten 5 Lagen da wären, dann wäre es wahrscheinlich eher, haben mir einen Fuß verknackst oder so, weißt du?
Ich finde das ja erstmal schon so geil, wie die da überhaupt hinkommen. Wie gesagt, mit dieser U-Bahn, ne? Alle stürmen sie da rein in diese U-Bahn. Fred fährt das Ding schon, ist kein Problem.
Natürlich.
Mach ich schon.
Es sind ja keine Erwachsenen da. Und Bulk und Skull haben aber Dings, neben dem geilen Punk-Outfit, aber haben sie Skateboards dabei. Haben die in der Serie?
Ja, auch das.
Haben
auch
die in der Serie das?
Geskatet? Nein, haben sie nicht.
Ich fand das total lustig, dass die Skateboards dabei haben und Punker machen. Wie geil aber Fred die Kids dazu überredet, hier, um unsere Eltern zu retten, müsst ihr auf mich hören. Da weißt du, der hat gesagt, ey, das hört sich voll echt an, was der sagt. Ist total deep, was der sagt. Dann hätte ich so in den 90er Jahren hätte ich dann noch mein Knicklicht umgeknickt und so und hätte gesagt, hey, oh, let's go. Go, Power Rangers.
Definitiv.
Ja, aber das Beste ist, du hast recht, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, dass Fred die Bahn fährt.
Ja.
Das sind wahrscheinlich nur 2 Hebel, weißt du? Also,
Aber Fred fährt die Bahn. Also im Grunde genommen könntest du den da hinstellen, ne? Der hat seine Berufung auf jeden Fall gefunden.
Ja, richtig. Er kämpft heute für die 35-Stunden-Woche. So, in Angel Grove halt, ne?
Und man nennt ihn Klaus Wieselski.
Wahrscheinlich. Das wäre super. Fred Wieselski.
Das ist der Bruder,
Das ist der kleine Bruder, ja, für die kleinen Bahnen. Nee, auf jeden Fall, die Power Rangers kommen ja dann an. Jetzt haben sie wieder die Uniform, die Anzüge vom Anfang an. von der Baustelle. Und da stehen sie ja so in den halben Ruinen von Angel Grove. Schon die Szene sieht ganz gut aus. Ist aber noch so die letzte, die wir sehen, weil sie dann in der echten Studiokulisse stehen, in der echten Studiokulisse, wo halt so Dinge zerstört sind und so. Und dann rufen sie natürlich auf das, auf was wir in den 90ern gewartet haben. Sie rufen ihre Swords. Und die kommen total unspektakulär mit auch ein schlechtes CGI aus dem Weltraum angeflogen. Der Frosch, Alter, als der Frosch anfliegt, da bin ich mit dem Quaken, da war es innerlich, da bin ich innerlich ausgestiegen.
Und vor allem, sie fliegen ja erstmal alle.
Also, ja, sie fliegen ja alle.
Ne? Da fragst du dich, was haben denn dann der Kranich und der Adler für ein USP, wenn alle fliegen können?
Ja, ich hätte als einer von denen hätte ich gesagt, Leute, also ganz ehrlich, wir haben hier so eine bestimmte Reihung, ne? Also der eine muss hüpfen, der andere muss, also ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall kommen die angeflogen, die Power Rangers steigen ein und dann geht der Kampf gegen diese großen Monster halt, also diese silbernen, das muss man wirklich gesehen haben, silbernen, insektenartigen Monstern von Ivan Ooze vor der noch.
Muss man dabei gewesen sein.
Ivan Ooze hat noch zwischendurch Kimberly mit ihrem Flugsaurier noch kurz mit dem Traktorstrahl festgehalten, aber natürlich kann sie befreit
werden. Tommy regelt. Nein, gar nicht mal. Ich glaube, irgendwer anders, ich weiß nicht, was der gelbe Ranger war.
Ich glaube, der gelbe Ranger war es, ja, genau.
Genau. Setzt die Rückwärtsdüsen ein. Mhm. Alter, also auch da mit Fachbegriffen wieder um sich geschmissen.
Also, aber weißt du, das Problem ist aber auch, dass die CGI-Modelle der Swords oder dieser insektenartigen Wesen, da kann ich vielleicht noch einen Haken hintermachen, ne? Aber auch, dass diese Dinger, die dann fast schon wie Raumschiffe aussehen, zum Teil, zum Beispiel der von Kimberly, ne? Das sind glatte Flächen. Dass das immer noch scheiße aussieht. Also, dass das auch schlecht aussieht. Und das sieht wirklich schlecht aus. Also, diese Animation muss man sich wirklich mal angesehen haben. Das ist auch der Adler von Tommy. Als er dann so die Flügel nach vorne packt und aus seinen Flügeln dann die Raketen rausschießen. Es ist einfach cringe hoch 3. Die Explosion, die wir in den Modellsets dann sehen, das sieht einfach so furchtbar nach CGI aus. Diese letzte halbe Stunde muss man einfach mal, finde ich, auch wenn man kein Power Rangers Fan der 90er ist, gesehen haben. Denn das muss man sich getraut haben. Und ich weiß, gut, ich war ein paar Jahre älter als du. Ich hatte natürlich schon die Weisheit des Alters mit 14.
Ja, klar, ja? Natürlich.
Und ich habe da gesessen und gesagt, ich will wieder meine Endkämpfe aus den Serien. Ich hätte wirklich jeden Endkampf aus der Serie bevorzugt. Ich weiß, japanisches Vorbild und Original und so. Aber was ich da sehe, hätte ich das vorhergezogen. Weißt du, weil dieser Endkampf, den fand ich einfach dann als Ivan Ooze dann noch Teil seines Swords im Prinzip wird, also, ne, wo dann nur noch das CGI-Gesicht auf seinem Monster drauf ist.
Alter. Hör mir auf, ey, das sah richtig schlecht aus.
Alter, da sah alles schlecht aus und die Power Rangers verbinden sich dann halt zum Mega-Sword, bis auf Tommy, der muss noch mal ganz kurz vorher sagt, es geht auch schon mal ohne mich, ne?
Ja, der muss ja die Bahn noch retten.
Ja, genau, da fährt die Bahn mit den Kids, ne, durch Angel Grove, also es ist eine Kleinstadt mit einem zentralisierten Einschienenbahn.
Monorail.
Eine Einschienenbahn. Das ist so geil. Monorail. Meinst du es nicht mehr? Eine Stadt mit einem zentralisierten Ortskern? Macht da Sinn? Ach, du bist ja so klein. Also auf jeden Fall hat der Typ anscheinend auch noch eine nach Ogden und Springfield auch noch eine Einschienenbahn nach Angel Grove verkauft. Ne? Und seitdem findet man die Stadt erst auf der Landkarte. Weißt du? Also, diese Einschienenbahn ist das Allergeilste. Und dann ist so ein Stück rausgebrochen, ne? Und wir erinnern uns über 15 Jahre zurück, wie geil das bei Superman von Christopher Reeve aussah, wo so ein Stück Schiene weg war und er sich langgelegt hat und die Bahn über ihn drüber gefahren ist. Und das war 78 oder so. Und wie geil das ausgesehen hat. Heute noch sieht das gut aus halt, ne? Aber dieser Moment, wo dann Tommy sein Sort dazwischen packt, der natürlich, okay, das muss halt so sein, diese Länge hat, um dieses Teilstück der rausgebrochenen Schiene zu ersetzen, dann donnert die Einschienenbahn über ihn hinweg und er sagt noch, Kinder, viel Erfolg. Ne?
Ja, genau.
Setzt sich dann mit den anderen zusammen zum Super-Mega-Hypersort und dann geht's ab in den Weltraum. Ne? Ja. Dann wird im Weltraum weitergekämpft.
Und da heißt es dann auch wieder, wir müssen ihn überlisten. Und er wird wahrscheinlich schon nicht merken, dass dieser Komet da ist.
Von dem wir ja vor 2 Tagen gehört haben, als wir vom Skydiven, also wir wissen jetzt, dass 2 Tage vergangen sind übrigens, ne?
Richtig.
Ungefähr.
Ja, ja.
So ungefähr. Ja, ja. Und das beim Skydiven, als wir das Observatorium gerettet haben durch unseren Sprung. Ich weiß nicht. Steffen, wenn ich sage, da wird irgendwas gerettet, wenn du einen Stratosphärensprung machst. Ja. Ne? Und dann, da sind die 100 Euro zusammengekommen. Wie 100 Euro? Das hätte ich doch selber, es müsste eine lächerlich kleine Summe sein, die man einfach selber hätte bezahlen können, um das zu retten.
Das wäre super. Du, das ist wahrscheinlich genauso ein Ding, ich kann mir das wahrscheinlich so zusammenreimen, das ist genauso wie du sagst jetzt so, ich laufe und, ich wette, ne, du, für 25 Euro, das zumindest so, oder ich zahle für jeden Kilometer, den du läufst, so und so viel Euro.
Ja.
Vielleicht war das auch. Das aber in welcher Maßeinheit das dann gewertet werden soll. Wie gut man auf dem Ziel gelandet ist oder was? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wie willst du das messen?
Das ist echt unglaublich, wirklich. Bei diesem Endkampf im Weltraum, der natürlich auch schlecht aussieht, wie alle, auch die Weltraumszenen sehen schlecht aus. Das Einzige, was ich witzig fand, ist, dass sie, als sie an der Mondbasis vorbei, am Mondpalast, der Mondpalast, es ist ja der Mondpalast, vorbeigeflogen sind, sehen wir ja immer noch Rita und Lord Zedd, die mittlerweile mit ihrer Schneekugel mittlerweile irgendwie am Fenster offensichtlich positioniert wurden oder am Balkon. Und auch die feuern jetzt die Power Rangers an. Go Rangers, Go Rangers. Ja, du weißt ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund.
Aber wer hat die da hingestellt? Weil die standen ja vorher woanders. Die standen ja, glaube ich, nicht da. Also
Golga hat gesagt, damit ihr auch was habt, so schöne Sicht und so, weißt du.
Okay, kann, wie gesagt, man sollte den Film nicht zu sehr zerdenken, glaube ich.
Das ist übrigens der schönste Satz bei diesem Film. Man sollte ihn nicht zu sehr zerdenken, die Gefahr ist groß. Ja, total. Ja. Und dann kommt dieser Komet und man natürlich, der Trick ist, der Komet regelt. Ne?
Ja, klar.
Der Komet regelt und wir lernen auch, Billy hat ja, glaube ich, da die Idee mit dem Kometen, ne? Und das ist dann so dieses wirklich, ja, gesagt, so Captain Planet Moves, ne? Kinder, ich habe einen Plan, was denn, wenn wir diesen, ne, wenn wir den Kometen nutzen, ne, und die Anziehungskraft und der da reinknallt, dann ist das alles gut, dann wird er vernichtet.
Genau.
Wie gesagt, man hätte offensichtlich einfach dieses ganze Gefängnis von Ivan Ooze auch vorher einfach sprengen können, das hätte offensichtlich auch geregelt. Halt, ne? Auf jeden Fall gibt's dann auch.
Oder es woanders tiefer vergraben.
Woanders tiefer vergraben, auf einem anderen Planeten tiefer vergraben, im Meer tiefer vergraben. Weißt du, mir wären da tausend Sachen aufgefallen, außer zu sagen, Angel Grove, die Stadt wächst. Ne? Wenn Zordon, der so zwischendurch immer so auf diesem Kristallbett liegt, die auch so ein bisschen aussieht wie Teil der Festung der Einsamkeit, nur sagt, machst du mir meinen Fernseher an, Alpha?
Ja, oh, das die ist, Nachricht, machst du mir meinen Fernseher an? Das machen die ja zwischendurch. Das war ja auch noch so zwischen Alpha, wir müssen wissen, was los ist.
Fernsehen, machen wir mal Fernsehen an. Das ist unsere Informationsquelle, die wir haben. Mach mal das Fernsehen an, mach mal die Öffis an, mach mal hier, mach mal.
Aber besser die Öffis als Fox News, weil Fox hat den Film damals produziert.
Aber es wär total lustig, wenn er gesagt, übrigens, wir haben noch einige Briefe bekommen wegen Gebührenzahlen. Und dann siehst du nur so Zordon, wie er so halb bewusstlos wird und nur sagt, diese Halsabschneider. Ne, weißt du so, schalt schnell auf Private.
Ne? Oder, ach du Scheiße, Jahresende, die Nebenkostenabrechnung kommt rein.
Es ist auch, wenn das Ding kostet, sage ich dir, das Ding kostet. Allein diese Kugel in der, und wenn ich offensichtlich ein Wesen in körperlicher Form bin, mit einem kompletten Körper, wäre es nicht einfacher gewesen außerhalb dieser Glocke, aber nehmen wir es einfach mal.
Wahrscheinlich hält die Glocke ihn am Leben, weil er ist ja später, ne, wenn er alles wieder repariert, ist ja alles wieder okay bei ihm.
Ja, richtig, richtig. Auf jeden Fall, nachdem man Ivan Ooze besiegt hat, passiert nämlich genau das. Man landet wieder man geht wieder zurück in die Festung von Zordon. Der hat sich mittlerweile in seiner Käseglocke, ne, hat er sich wieder reinitialisiert halt, ne? Und sagt so, oh Leute, ich freue mich ja voll, euch zu sehen. Ne? Ich freue mich total, euch zu sehen. Das ist ja total super. Mein Konzept, Jugendliche für mich kämpfen zu lassen, hat sich einfach über die Jahrtausende bewahrheitet.
Halt, es kann nichts Schlechtes dann sein. Ne? Bisher hat das immer geklappt, das wird auch dieses Mal klappen.
Und am Ende will ich eure.
Einfach die Jugendlichen einfach, ne, auch nochmal so instrumentalisieren, beziehungsweise halt auch so psychisch unter Druck setzen. So nach dem Motto, wie, ihr wollt mir nicht helfen. Weißt du, so passiv-aggressiv, diese ganze Nummer.
Das wäre super, so passiv-aggressiv. Bitte, geht die Welt halt unter. Bitte. Wäre geil, wenn er am Ende, es geht ihm am Ende doch nur, dass sie ihm die Powermünzen geben. Weißt
ja,
du?
Ja, klar.
Ich sammle wieder ein, Leute, übrigens. Da wäre gut, wenn eine Powermünze mehr landet, als ich rausgegeben habe. Ihr kennt doch das Prinzip. Kapitalismus!
Ja. Ne? Oder halt wie auch diese eine Simpsons-Gag, ne, bei MTV. Oh, du bist jetzt leider zu alt, du musst jetzt leider gehen.
Ja, es ist super. Aber ich bin doch erst 24. Du bist gerade Happy Birthday. Oh ja. Und du bist damit leider zu alt für die Sendung. Aber ich bin doch erst 24. Du bist leider zu alt für unsere Sendung.
Ja, du hast, genau. So Steffen, macht das auch Leonardo DiCaprio.
Ja, er altert. Es gibt doch diese Linie, ne? Er altert, aber seine Freundin altert nicht. Ihr Alter entwickelt sich in gerader Linie nach rechts, während genau. Er einfach natürlich altert. Das ist total geil. Ja.
Und, so, und ne? Dabei immer mehr aussieht wie Jack Nicholson.
Mittlerweile ja schon, ne? Meme, ne? Ja, ja, total. Ja. Ja, Steffen, eine Sache wäre aber auf jeden Fall noch offen. Was ist denn mit den in den drohenden Tod der Eltern? Konnten denn die Kids die Eltern noch retten von Angel Grove?
Natürlich, und das kann man nur machen, indem Fred, ne, nachdem er ja schon heldenhaft die U-Bahn ja zum Ziel gebracht hat, dann ja auch noch mit einem Feuerlöscher, ne, von irgendeinem Feuerwehr, wahrscheinlich hat er den Feuerwehrwagen auch noch selber gefahren, hochkommt an diese Klippe, die anderen Kinder versuchen die Eltern ja von dieser Klippe ja noch fernzuhalten.
Mit Drücken.
Und mit Drücken. Und nur Fred schafft es, natürlich dann mit einem Feuerwehrwagen und dessen Feuerwehrschlauch die Eltern abzuspritzen und dadurch werden die dann wieder vernünftig. Hm. Wie eigentlich bei Ghostbusters 2.
Eigentlich wie bei Ghostbusters 2. Bulk und Skull haben auch noch ihren Moment, ne? Die dürfen zumindest unten noch den Hebel umlegen halt, ne? Damit das genau. Wassermarsch ja. macht und so halt, ja. ne? Richtig, was sie dann richtig. Später bei der Abschlussfeier auch damit boykottieren, dass sie sagen, Mensch, eigentlich haben wir doch die ganzen, wir sind doch die Retter des Tages. Aber ey, ganz ehrlich, wo die Kids da, wo die Eltern da zurückdrücken, Alter. Und Fred mit dem Schlauch hochkommt und die dann abspritzt. Ey, das ist wirklich, du hast recht, das ist das Ghostbusters 2 Ende.
Ja. Es ist wirklich also Ghostbusters 2 Ende. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man hat sich so ein bisschen aus einigen Töpfen bedient und das so zusammengeworfen zu einer neuen Melange, sag ich jetzt mal.
Ja, richtig, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Mhm. Und wie wir auch aus Filmen dieser Ära kennen, natürlich muss am Ende noch gefeiert werden. Ne? Dann gibt es noch den große Feier, wo ganz viele nicht bezahlte Statisten da sind, die einfach die Power Rangers Darsteller treffen wollten und wahrscheinlich gesagt haben, wo sind denn Zack und Trini und so. Ne? Ja. Wer sind die beiden denn oder wer sind die drei denn? Ganz viele Leute, die dann einfach die Power Rangers und ich hoffe, dass es wenigstens dieses Feuerwerk echt gegeben hat. Ehrlich gesagt, das Feuerwerk hat es gegeben, okay.
Ja,
ne, dass das echt gewesen ist, auf jeden Fall. Die Power Rangers sitzen da ja, essen gemeinsam nach der Schlacht, wie Weiland die Avengers am Ende des ersten Avengers-Films. Ich finde das schön, dass man dann am Ende zusammen isst, das Brot bricht und so und dann kommt...
Ja, aber die essen den Hummer.
Die essen den Hummer, ja, die essen den Hummer, genau. Da sind die ganzen Power-Münzen hingegangen, sag ich dir.
Die
ganzen Power-Münzen hingegangen.
So.
Genau. Und dann ist ja noch die Szene mit Fred, über die wir vorhin schon geredet haben, der sagt, oh Mensch, wenn ich mal groß bin, hast du schon sicher, dass du dann auch ein Power Ranger wird.
Meint aber ihr selbstverständlich.
Wirklich, meint ihr wirklich der Silberne? Nee, man muss auch nach den Sternen greifen, ne?
Genau,
dann werde ich der Goldene und so.
Aber auch da Billy so ein bisschen passiv-aggressiv, so nach dem, ja klar, der Silberne, warum denn nicht gleich der Beste?
Stimmt. Billy ist so ein bisschen passiv-aggressiv, da hast du recht halt, ne?
Ja.
Dann geht das Feuerwerk los, ne, und alle, ne, die stellen sich da hin und so, man beachtet die Körperhaltung von dem guten Tommy und Kimberly, die schon durchaus, ne, man sieht schon, die Kamera ist auch sehr offensiv auf den beiden, ne, beide gerichtet und so, und dann sehen wir, die Leute freuen sich und tanzen und dann gibt es dieses Feuerwerk und dann gibt es natürlich diese Leuchtschrift, die da auftaucht im Feuerwerk, wo man sich immer fragt, wer baut so, wer stellt sowas her?
Ja, ne? Du, anscheinend gibt es da wen in Angel Grove, der das macht.
In einer kleinen Stadt, in einer kleinen Stadt im mittleren Westen. Denn natürlich. Da wird uns gezeigt, Thank You Power Rangers und so halt. Ne?
Ach, herrlich.
Ach, das ist so. Und dann und dazu die Klänge von Van Halen.
Ja.
Ne?
Ein
das
Traum.
Ist doch total fantastisch.
So hat man sich ein Ende schon in den 80ern vorgestellt, aber es war dann halt in den 90ern.
Ja, das war auch genauso. Es erinnert mich aus irgendeinem Grund an das Ende von Running Man. Was auch so total cheesy ist. Weißt du, wo Arnie dann in dem Gang steht und so. Und dann steht sie dann plötzlich da, guckt ihn an, er guckt zurück. Und dann geht so diese Musik los und so. Und dann diese Szene ist auch, die baue ich auch mal in die Shownotes. Diese Szene auch, dieses Ende von Running Man, wenn die beiden sich da im Flur, er und sein Love Interest sich in dem Gang da treffen und sich dann küssen. Das ist wahre Liebe, Steffen. Echte Gefühle, oder?
Nur, aber 90 Minuten.
90 Minuten ist Hardcore, echte Gefühle.
Den müssten wir auch mal besprechen.
Es ist einfach Bam Boom Bang, ist bester deutscher Film, echt. Also.
Hundertprozentig.
Total großartig.
Aber es ist tatsächlich, so wirklich so dieses Ende so zum Schluss, alles ist gut und man feiert und man scherzt halt noch so.
Finde ich schön.
Hat, Ja, das hat für mich nochmal so wirklich Ende 80er Vibes, Anfang 90er. Das passt genau noch mit rein in die Zeit.
Absolut. Mit dem Song und so, das passt total. Ich bin damit auch versöhnlich dann aus dem Kino rausgegangen, obwohl dieser Endkampf, der einfach aus dieser, wirklich, da ist nichts Gutes an diesem Endkampf. Nein. Und dieses furchtbare CGI und wie er animiert ist, und das ist einfach, das muss man gesehen haben, das war selbst 95 ich habe das in Fernsehserien zu der Zeit deutlich besser schon gesehen. Wir reden da über, ein Jahr vorher gab es Forrest Gump. Mhm. Ne? Wir sind 95, Alter. Da sind auch Filme wie Bad Boys rausgekommen, der aussah wie ein Musikvideoclip und so.
Ja, und auch nicht aber viel teurer war. Ne? Aber man muss trotzdem dazu sagen, wobei Bad Boys, da bin ich mir gar nicht so sicher.
Der war 20 Millionen, der sieht nur sehr, sehr teuer aus, aber der gute Michael Bay hat da gute Connections noch in seiner MTV Video- und Werbungproduktion gehabt und konnte da vieles machen, was ihn teurer aussehen ließ, als er ist.
Ja, okay, gut. Okay, das ziehe ich dann zurück. Das ist okay. Weißt du, was ich genauso interessant finde, ist, der Schauspieler des Rocky, der Steve Cardenas, wurde 1996 für seine Rolle als Rocky für den Young Artist Award nominiert.
Warum? Ja, das musst du, wahrscheinlich ist das so einer dieser Preise, wo man abfragt, wer wirklich zur Verleihung kommt, und wer zur Verleihung kommt, kriegt einen Preis.
Weißt du? Und nominiert ist ja erstmal okay, ne?
Also, wer war denn noch? Da fragt man sich mal, wer noch nominiert gewesen ist. Das ist nämlich dann das total irgendwie, weiß ich nicht. Die Vince Spector-Besetzung, ne? Die hätte es aber verdient, aber Vince Spector war ein paar Jahre vorher. Das wäre noch mein großer Traum gewesen, irgendwann Vince Spector nochmal auf Deutsch zu sehen.
Oh, okay. Pass auf, in dem Jahr wurde unter anderem auch nominiert Vincent Kartaiser hier, schöne Grüße an Hotel Hyperion, als Best Performance in a Featured Film Leading Young Actor in Alaska.
Alter, ernsthaft?
Ja.
Alaska war, glaube ich, der Film mit Dirk Benedict, wo es darum geht, den Vater, der mit dem Flugzeug abgestürzt hat, Dirk Benedict, Faceman aus dem A-Team Battlestar Galactica, den da zu retten und so. Glaube ich, das war der. Vincent Kartaiser, das ist ja unfassbar.
So, warte mal. So, und jetzt gucken wir nochmal eben Steve Cardenas. Ah, schade, gibt's leider nicht. Okay, bin ich doch im falschen Jahr. Ist egal. Da fragst du dich dann halt wirklich, okay, womit hat er das verdient?
Tja, das ist einer dieser Preise, kommst du hin, kriegst du ihn.
Das ist so.
Das ist nicht wie bei den Oscars und so, weißt du?
Nein. Wenn du da bist, bist du da.
Wenn du da bist, bist du da. Richtig.
So ist das.
Ansonsten muss ich dir sagen, ich bin da eigentlich so am Ende meiner Notizen, was den Film angeht.
Ja, ich würde ganz gerne noch mit einbringen, dass die den Film ja in der Serie auch nochmal wieder nochmal quasi dieselbe Handlung nochmal verarbeitet haben.
Echt?
Und zwar als vierteilige Episode oder als vierteilige Handlung in am Anfang der dritten Staffel, das Ninja-Abenteuer.
Okay, aber dann neu gedreht halt, ne? Mit den
Die haben das neu gedreht, allerdings mit denselben Schauspielern und so ungefähr auch derselben Handlung. Ja?
Okay. so gut, das müssen wir nochmal machen.
Richtig, genau. Ne, weil Anfang dritter Staffel, da kam ja dann als nächster Bösewicht kam ja dann Rito Revolto. Ja?
Der Bruder von Rita.
Der Bruder von Rita.
Rito. Wie heißt er? Rito Revolto.
Rito Revolto, genau. Das
ist großartig.
So, und genau, und da wird ihnen halt auch die Power geklaut, dann müssen die auch zu einem fremden Planeten, wo sie dann halt auch diese Ninja-Kräfte bekommen und dann halt auch neue Sorts und so bekommen. Blöderweise ist da nicht Dulcea dann zu sehen, sondern ein Roboter oder irgendwie sowas.
Das habe ich irgendwie dunkel im Kopf, dass das da sowas gab. Aber weißt du, es ist halt so eine klassische Story im Prinzip. Es sind die Superhelden irgendwie, dann wird ihnen ihre Macht weggenommen, dann müssen sie sich auf ihre Kernkompetenzen quasi und ihre Zusammenarbeit und das Gemeinsame und Pipapo, den Kampf für das Gute besinnen, um dann die Macht zurückzubekommen, und dann können sie sich nochmal dem Bösewicht stellen, der am Anfang als übermächtig erscheint, von dem sie uns auch in einer Tour erzählen, dass er so der ultimative böse Zauberer gewesen ist.
Ja,
halt, das ist eigentlich schon sehr klassisch, kann man schon sagen.
Genau. Als letzten Satz in der Wikipedia-Zusammenfassung von den Power Rangers Wiki möchte ich dann noch in dem letzten Film oder aus der letzten Folge dann zitieren: Auch Bulk und Skull haben es geschafft. Sie sind der Polizeiakademie erfolgreich beigetreten.
Ja, stimmt. stimmt. Das habe ich auch mal mitgekriegt. Die haben auch lange noch mitgespielt in der Serie oder sind später immer mal wieder in Cameos aufgetreten.
Selbst wenn die schon in Space waren, waren die noch im Vorspann mitzusehen, irgendwie sowas. Ja, dann gab es, glaube ich, noch diesen Polizeichef mit dabei, den sie dann noch als dritten Comic Relief mit eingepackt hätten, aber das, dann, irgendwann hat es mich dann auch mal verloren.
Ja, ja. Aber trotz alledem, also damals war das auch für mich Peak Power Rangers. Also danach, glaube ich, danach war es vorbei auch so ein bisschen bei mir mit Power Rangers. Da war dann so 15, dann waren dann so, da wurden dann andere Dinge, gingen dann andere Dinge nach ein bisschen nach vorne.
Xena.
Ja, Xena natürlich, Buffy war nicht mehr so weit von entfernt und
nein,
so. Akte X lief gut und so, man darf nicht vergessen. Schaumpartys waren noch 5 Jahre hin, aber.
Ja, aber man konnte sich schon mal drauf einstellen.
Genau, man hat schon mal gesagt, dieses Bier schmeckt ja doch ganz gut. Ja, weißt du, da waren dann. Aber ich habe Amy Jo Johnsons Einsatz immer bewundert. Und ganz ehrlich, die sieht einfach, ganz ehrlich, einfach wirklich die pure Mitte der 90er.
Das ist auch, ja, aber die, also wirklich, um nochmal diesen Look, um den nochmal herauszuheben, also wir haben den Film jetzt ziemlich zerrissen, ne, also so von der Handlung her, aber so von der Machart her ist er wirklich genau ein Kind seiner Zeit.
Absolut.
Und hat mich damals voll abgeholt, muss man einfach so sagen. Jetzt mit erwachsenem Blick natürlich, du siehst das Ganze ein bisschen ironiebehafteter. Es ist Trash, der würde mit Sicherheit, wenn Schläferz auf Tele 5 noch weiterlaufen würde, den hätten die mit Sicherheit noch irgendwann rausgeholt.
Obwohl, da ist dafür eigentlich, bis aufs Ende eigentlich zu gut für gemacht, finde ich. Bis auf die Endanimation. Da muss irgendwie Geld veruntreut worden sein von den 15 Millionen. Anders kann ich mir nein, wirklich. Also ich würde nachträglich jetzt nach diesem Podcast, wenn ich Heim Saban wäre, der sicher immer nach Power Rangers googelt, Podcast, der stößt dann hier drauf, lernt Deutsch, hört sich die Folge an und lässt nachträglich seinen Assistenten sagen, hier hört zu, bringt mir nochmal die Unterlagen von 95. Ich möchte nochmal die Abrechnung sehen für CGI. Da muss irgendwas passiert sein. Weil das war, also ganz ehrlich, das war Mitte der 90er, schon in der billigsten Fernsehserie wäre das, glaube ich, besser gemacht worden.
Ja, oder ist es halt tatsächlich dieses Ding, wir planen mal so mit 15 Millionen Dollar. So, okay, ja, jetzt haben wir aber hier die Tengu-Krieger und hier diese anderen.
Ja, echt.
Ja, genau. Und diese ganzen anderen Glibbermonster und hier und hin und her. Und der Ivan Ooze-Darsteller, der will auf einmal noch ein bisschen mehr Geld, weil er ein Schauspieler ist.
Genau.
Vor allem einer, der auch in der Gewerkschaft ist, nicht so wie die anderen alle.
Der hat aber erst gesagt, als sie schon gedreht haben, dass er in der Gewerkschaft ist.
Ja, genau. Weißt du? Genau. Und dann ne, so sind sie gerade dabei, dass sie diese Szene auf dem Planeten abgedreht haben, und dann hat der Brian Spicer einmal kurz in seinen Budgettopf geguckt und gesagt, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir das günstiger hinkriegen.
Oder?
Fahrt doch schon mal in Praktika.
Das kann schon sein, oder ist wirklich der Praktikant, der das gemacht hat. Also ich sagte, wir reden jetzt zu der Zeit auch über Serien wie Sequest beispielsweise oder Deep Space Nine, ne, oder Space Above and Beyond, Alter. Wir reden über ganz andere Effekte, die es zu der Zeit in Fernsehserien schon gegeben hat. Wir reden da auch über Sachen wie Star Trek Voyager und sowas zu der Zeit lief. Also diese Effekte, die sehen, auch wenn 15 Millionen mir wirklich auch ein bisschen wenig vorkommt für so einen Kinofilm, der schon an anderen Stellen aufwendiger ist natürlich als alles, was sie für die Serie billig produzieren mussten, aber das, also dieser CGI-Sword-Kampf und die Swords sind das Herzstück. Damit willst du das, damit, das ist das Finale, das Grand Finale, auf das jeder 14-jährige Gregor damals in den Kinos weltweit gesessen hat und gewartet hat. Also
jeder,
ganz ehrlich, ich sage dir eins, das Spielzeug der originalen Swords würde ich mir heute noch kaufen. Würde ich jetzt nicht Frauen sagen, mit denen ich mich treffe, aber ich würde dir sagen, ich das jetzt, Steffen.
Aber wir sind ja hier unter uns.
Wir sind ja unter uns beiden, ne? Die würde ich mir noch kaufen, aber würdest du dir irgendeinen der Swords aus diesem Film hinstellen?
Nein, die sahen alle schäbig aus.
Also auch besser animiert sahen sie schäbig aus, ehrlich gesagt.
Ja,
aber
furchtbar. So generell. Wobei den Frosch mit dieser Zunge.
Ja, gut, okay, das ist anderen Gründen.
Aber das, genau, ne, halt, wo du dann das Thema Frauen wieder ansprichst.
mach mir den. Aber wenn du weißt ja, wenn du einen Frosch küsst.
Mach mir den Adam.
Dann wird er ein Prinz. Wenn du den Frosch küsst, wird er ein Prinz.
Ich glaube, Gregor, ganz ehrlich, das waren jetzt so abschließende Worte.
Ja, ich wollte aber noch eine Sache erwähnen, und zwar möchte ich nochmal auf den guten YouTube-Kanal vom Tricera Blue hinweisen, denn der macht auch da einen Videopodcast, der PowerPod. Da bespricht er minutenweise, kann man sagen, den Power Rangers Film. Die Playlist packe ich euch mal auch in die Shownotes. Der hat jetzt, glaube ich, 7 oder 8 Videos gemacht und ist, glaube ich, noch nicht mal ist gerade auf Fedos angekommen. Also das macht er, in dem letzten Video, was ich gesehen habe, ging es sehr, sehr lange um das Design von Schneekugeln und wirklich um die Geschichte von Schneekugeln an sich. Also nee, ja doch, die sind ja so Schneekugeln. Genau, sind ja Schneekugeln, ne?
Das ja und, das. Und da sagt noch mal einer, wir bei Inselradio Lost Star 15 halten uns.
Musst du mal sehen, ich höre den super gerne über Power Rangers hören. Ich schicke dir mal nachher das Video. Das ja, ist gerne. Sehr, sehr faszinierend. Ich haus in die Shownotes. Ich höre ihm gerne zu und freue mich auf die weiteren Videos, wo er wirklich minutenweise diesen Film auseinander nimmt und bespricht und unheimlich viele Hintergrundinformationen über Kulissen-Sets. Der hat auch vieles über dieses Stage-Dive erzählt, wo das stattfand und pipapo und warum. Also das ist sehr, sehr ausführlich in seinem PowerPod. Kann man sich auf YouTube anhören, ist sehr, sehr sehenswert, aber wirklich sehr, sehr minutiös. Also wie gesagt, das letzte Video war, glaube ich, die Hälfte der Zeit um die Entwicklung, der wie sich Schneekugeln im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben. Und woher die kommen, das war sehr amüsant, auch was das Hintergrunddesign der Schneekugel ist, dass das eine Spezialanfertigung war. Es ist sehr, sehr schön. Also unbedingt dem Kollegen mein Like, oh Gott, jetzt sage ich es auch, ein Like da lassen. Siehst du, vorhin haben wir im Vorgespräch noch gesagt, wie schlimm das ist. So, geht einfach mal und abonniert den Kanal Trizerablu und Glocke nicht vergessen. Siehst du, jetzt habe ich es auch mal gesagt. So. Und Steffen, für Steffen möchte ich auch noch sagen, ich hoffe, ihr hört alle das Inselradio Lost, denn da könnt ihr viel über die Serie Lost erfahren und über dein aktuell neueres Projekt, die Dünnbrettbohrer.
Ja.
Hör mal,
ja,
wer da hämmert, Junge. Hör mal, wer da hämmert.
Das ist richtig. Wobei, da sind wir erst in 10 Tagen wieder da. Wir haben uns nach der ersten Staffel jetzt so eine kleine Pause da gegönnt, weil ich ja so großmundig zu Carina sagte, Carina, weißt du was? Wir machen das Projekt aber wochenweise. Das schaffen wir, das ziehen wir durch. Ja, während dem anderen Projekt mit dabei. Und jetzt merkst du doch, okay, vielleicht solltest du doch ab und zu mal Pausen einlegen. Deshalb, wir haben jetzt die erste Folge schon wieder aufgenommen, die in 10 Tagen dann erscheinen wird mit dem guten Jörg. Mhm. Von Jules Vernes Erben, da werden wir dann, wir sind jetzt in der zweiten Staffel oder wie ich es da genannt habe, die Staffel mit Jills anderer Frisur.
Oh.
Ja, genau, die mit den, die Lockenfrisur. das ist für mich immer die Staffel. Hört da gerne mal rein, definitiv, wir haben mega viel Spaß, auch harte 90s Flashbacks und ich glaube, Gregor, dich habe ich auch schon auf der Liste stehen.
Ja, ich war ja schon da und wir haben schon uns auf eine Folge in der zweiten Staffel committed. Ich hoffe einfach mehr über die erzieherischen Fähigkeiten der Familie von dem guten Tim kennenzulernen. Denn Kindererziehung, das wird bei denen großgeschrieben halt. Ne?
Mit einem großen K, das ist
mit,
richtig.
Mit einem großen K, ja.
Ja, genau. Und jetzt in der zweiten Folge, die ich schon vorbereitet habe, da ist jetzt Brad stark am Pubertieren. Da geht's jetzt so richtig los.
Oh, jetzt geht's ab. Ich hoffe auf mehr Al Borland in der zweiten Staffel, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Definitiv. Noch mehr. Also, ja. Ne? Wobei irgendwann ist es dann auch mal so ein Punkt, wo es dann vielleicht so drüber geht. Ne? Dann ist vielleicht mal Mutterwitz zu viel oder so.
Ja, das ist wohl richtig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es cool, dass ihr die Serie macht und so und das ist sehr vergnügsam und ihr sucht auch immer gerne Gäste oder ihr sucht immer gerne, ihr sucht gerne Gäste, wie man das so schön sagt und da freut ihr euch sicher auch und die Kontaktdaten beziehungsweise die jeweiligen Internetseiten, die packe ich auch in die Shownotes, da könnt ihr dem Steffen ganz, ganz viel geben bei ganz, ganz vielen tollen anderen Projekten zuhören.
Gregor, vielen Dank für diesen kleinen Werbeblock. Ich bin begeistert und ich weiß nicht, das geht gerade runter wie der Frosch.
Wieder Schleim quasi.
Ja, das genau, so wieder Us.
Nicht, dass wir auch, das Us, weißt du, Us, dass wir nicht auf einem Us ausrutschen. Ja, aber jetzt wollen wir mal ein Ende schaffen. In dem Sinne, lieber Steffen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Dito. Gerne wieder, gerne öfters.
Es gibt ja auch noch einen anderen Power Rangers Film von 2017, von dem ich vorab schon mal sage, den finde ich ganz gut. Den finde ich wirklich gut.
Ich habe noch nicht gesehen. Ich bin der Erste,
ja. Ja, den kannst du schon mal dir auf die Liste setzen. Lass uns den auch mal besprechen.
Gerne.
Denn der ist wirklich, wirklich gut. Also okay. muss man echt sagen. So, und in diesem Sinne, liebe Leute, macht's gut, tschüss und ciao. Und denkt immer dran, go Power Rangers.
Und genau, denkt auch dran, wenn man einen Frosch küsst, wird er zum Prinzen.
Wie wahr. Ciao.
Ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.